Auf dem Freien Senderkombinat Hamburg folgt nun Teil 4 der dritten Staffel der Intros einer monatlichen Reihe von gesellschaftskritischen Einführungsveranstaltungen, organisiert von A-Quadrat Hamburg, Kritikmaximierung sowie vom FSK. Mit den Hamburger Intro-Veranstaltungen soll Raum für die Vermittlung linker Theorie geboten werden. Die Vorträge zielen darauf ab, sich zum ersten Mal und ohne große Vorkenntnisse mit gesellschaftskritischen Fragen auseinanderzusetzen. Mit der dritten Staffel wird nun der Versuch unternommen, gesellschaftskritische Perspektiven verständlich und einführend zu vermitteln. Statt sich auf einzelne Herrschaftsverhältnisse, in Klammern zum Beispiel Rassismus oder Antisemitismus, zu konzentrieren, werden Theorieansätze vorgestellt, die in der Linken seit Jahrzehnten diskutiert werden. Sind diese geeignet, die aktuellen Verhältnisse treffend zu analysieren und damit einen Beitrag zur gesellschaftlichen Emanzipation zu leisten? Von Januar bis Mai 2013 fanden die Intros an jedem ersten Donnerstag im Monat in der Roten Flora statt. Als Abschluss der dritten Staffel folgt am 18. Mai noch eine Intros-Party, ebenfalls in der Roten Flora. Im gleichzuhörenden insgesamt 14. Teil der Reihe referierte am 4. April 2013 Peter Birke zum Postoperaismus. Zu diesem Intro gab es keinen Ankündigungstext. Wir bedienen uns bei Entdeckungsreisen ins Innere des Kontinents von Martin Diekmann aus der AK Nummer 497 in einem Auszug. Es ging aber nicht bloß um eine erweiterte Version der Kapitalismusanalyse, sondern um den Einsatz von Theorie in revolutionärer Perspektive. Darin nun leitet sich der Kampf gegen die Arbeit ganz anders her als bloß im kulturellen Muster von Arbeits- und Pflichtenethik einerseits und hedonistischer Lebensfröhlichkeit andererseits. Aufgrund ihres Doppelcharakters muss die Klasse letztlich den Kampf gegen das Kapital als Kampf gegen sich selbst als Klasse führen. So jedenfalls lautet die These. Natürlich waren zuallererst die Massenarbeiter der taylorisierten Fabrik dazu berufen, mit der Arbeit Schluss zu machen, weil sie weit entfernt von jeder Identifikation mit der Arbeit den Arbeitsprozess nur als alltäglichen Terror von Maschinen gegen Menschen erleben konnten. Sicherlich werden bestimmte Gruppen jeweils zum Paradigma der allgemeinen Frontstellung zur Arbeit, doch reduziert sich die Trägerschaft jenes revolutionären Projektes nicht allein auf sie. Für Operaistinnen kann und muss die revolutionäre Strategie nur aus dem Inneren der Klasse entwickelt werden. Es gibt sozusagen eine latente Strategie des Kampfes gegen die Arbeit und damit der Klasse gegen sich selbst. Um diese Strategie manifest zu machen, bedarf es allerdings anderer Praktiken und eines anderen Verständnisses von revolutionärer Praxis, als es die bisherige Arbeiterinnenbewegung kannte. Soweit aus dem Text, den wir heute als Einleitung in das Thema nutzen. Bis Mai 2013 fanden die Intros an jedem ersten Donnerstag im Monat in der Roten Flora statt. Weitere Infos finden sich unter der Website intros.blogsport.eu, wo auch fast alle bisherigen Vorträge zum Download bereitstehen. Wir wünschen nun anregendes Hören beim vierten Teil der dritten Staffel der Intros, Peter Birke zum Postoperaismus.
Ja, ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder so zahlreich gekommen seid zu unserer in diesem Zyklus vierten Intro-Veranstaltung heute zum Thema Operaismus, Postoperaismus, weil man natürlich den Begriff des Postoperaismus nicht erschöpfend erklären kann, ohne auch auf den Begriff des Operaismus einzugehen. Wie ich schon sagte, das ist heute die vierte Intro-Veranstaltung im sozusagen dritten Durchgang der Intros. Die Intros haben sich ja quasi zur Aufgabe gesetzt, Theorie in verständlicher und angenehmer Form an die Menschen heranzutragen. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass wir quasi damit mit diesem Konzept so erfolgreich gewesen sind, dass wir jetzt schon den dritten Durchgang mit eurer Mithilfe machen können. Die Intros werden wie immer veranstaltet von den Gruppen A-Quadrat, Kritikmaximierung, Hamburg und vom Freien Senderkombinat. Ich möchte kurz vorher noch auf einige andere Veranstaltungen hinweisen, die uns auch sehr am Herzen liegen. Danach würde ich kurz unseren Referenten von heute Abend vorstellen und ihm dann quasi das Wort erteilen. Genau. Wichtig wäre uns erstens darauf hinzuweisen, da ja auch FSK Mitveranstalter ist. Diese Veranstaltung wird für das Freie Senderkombinat aufgezeichnet. Wir haben auch ein Saalmikrofon, das hinterher für die Diskussion durchgegeben werden kann. Alle, die nicht möchten, dass ihr Beitrag im Radio gesendet wird, möchten das bitte vorher durch ein Handzeichen oder auch verbal aussagen, dann würden wir das quasi logischerweise nicht mitschneiden oder danach eben herausschneiden. Und jetzt kurz nochmal zur heutigen Veranstaltung. Ihr habt vielleicht gesehen, dass ihr auf euren Sitzen so weiße Zettel habt. Das ist, haben wir deswegen uns so ausgedacht, weil wir so ein bisschen festgestellt haben, dass quasi vor so einem großen Plenum sich zu Wort zu melden, vielleicht doch für manche Menschen ein bisschen einschüchternd oder abschreckend wirkt. Also alle, die eine Frage haben, aber sie vielleicht nicht vor dem großen Plenum selber formulieren möchten, können sie darauf schreiben, nach vorne geben und wir beide werden dann versuchen, sie sozusagen vom Podium zu beantworten oder darüber mit euch ins Gespräch zu kommen. Also das ist sozusagen ein Angebot an euch. Nutzt es gerne. Alle anderen, wer das selber gerne auch vor dem Plenum sprechen möchte, ist natürlich auch herzlich eingeladen, das zu tun. Grundsätzlich wird es heute so sein, dass auch Zwischenfragen oder Zwischenkommentare herzlich, dass der Referent uns dazu einlädt, das gerne zu tun. Also man muss jetzt nicht abwarten, bis der Vortrag quasi ganz zu Ende ist, sondern wenn währenddessen man eine Frage, einen Kommentar oder einen Einwand hat, kann ja Mensch das gerne tun. Genau. Dann komme ich jetzt zur schönsten Aufgabe, nämlich unseren Referenten ganz herzlich zu begrüßen, Peter Birke. Peter Birke ist promovierter Historiker, ist schon lange in Hamburg organisiert, unter anderem auch beim Blauen Montag, einer Gruppe, die sich viel mit Arbeitsmarkt und Sozialpolitik beschäftigt, die man dann ja vielleicht auch als eine operaistische oder gar postoperaistische bezeichnen kann, das weiß ich nicht so genau, vielleicht können wir da noch mal später in die Diskussion einsteigen. Er hat sich auch viel beschäftigt mit, in seiner Forschung auch mit Arbeitskämpfen und sozialen Protesten, auch in Skandinavien, hat auch veröffentlicht zum Unternehmen Kopenhagen, würde ich das jetzt mal so sagen, also zur Umstrukturierung, die eben Kopenhagen erfahren hat, beschäftigt sich seit einiger Zeit auch mit den Protesten um den Stadtteil Wilhelmsburg. Dazu gibt es auch dieses wundervolle Buch, was auch am Eingang auf dem Büchertisch ausliegt, was auch für einen sehr günstigen Preis käuflich erworben werden kann vom Arbeitskreis Umstrukturierung, das den Titel Unternehmen Wilhelmsburg, Stadtentwicklung im Zeichen von IBA und IGS trägt. Das heißt, ist quasi auch heute in einer Doppelrolle hier auf dem Podium als Aktivist und als Forscher. Deswegen haben wir uns auch sehr gefreut, dass er Zeit hatte und bereit war, für uns diese Intro-Veranstaltung zu gestalten. Und nicht zuletzt sei noch hingewiesen auf das andere Buch, was auch vorne ausliegt, was sich nennt Krisenproteste, wo auch Peter Birke als Herausgeber fungiert und was eine Sammlung ist von Beiträgen aus der Zeitschrift Sozialgeschichte online, was ich auch sehr empfehle. Und wenn du noch was zu deiner Person sagen möchtest, dann gerne. Ansonsten freue ich mich auf eine spannende Diskussion mit uns allen.
Ja, ich würde vielleicht versuchen, das eher so ein bisschen einzubauen. Also als Frauke mich gefragt hat, ob ich hier was über Postaphorismus erzählt habe, habe ich wahrscheinlich das Post erstmal überhört. Und dann war ich gleich ganz begeistert, weil sie es erstens in einer ähnlich netten Art vorgetragen hat, wie diese Anleitung eben. Und zweitens erzählt hat, das ist so eine Art Sendung mit der Maus für Autonome ist. Und es ganz so ganz grundsätzlich darum geht, über bestimmte Theorierichtungen zu sprechen. Dann haben wir uns nochmal vorbereitend getroffen, ich glaube letzte Woche. Und da hat mir Frauke so ein Papier in die Hand gedrückt mit ungefähr 14 Fragen, die von der Wertkritik bis zur immateriellen Arbeit alles eigentlich enthalten, was Negri so in letzten paar Jahren geschrieben hat, also aus einer kritischen Perspektive. Papier, das ich sehr bemerkenswert fand, aber es ist natürlich klar, dass ich dann so ein bisschen ins Grübeln gekommen bin, ob ich diesen Spagat zwischen Sendung mit der Maus und Negri so hinkriegen werde. Ich habe jetzt versucht, also die eigentlich normalerweise die Art, wie man mit sowas umgeht, ist, dass man dann einfach über was ganz anderes redet. Das werde ich vielleicht auch ein bisschen machen, das müsst ihr dann selber beurteilen. Grundsätzlich ist es so, wenn dass Zwischenfragen möglich sind, wäre mir ganz recht. Das hängt auch damit zusammen, dass ihr dann zwischendurch mal überlegen müsst, ob euch das zu viel Maus und zu wenig Marx oder andersrum ist. Und das entsprechend dann in die eine oder andere Richtung vielleicht unterwegs zuspitzen könntet. Das war so eine Überlegung. Was ich jetzt machen werde, ist erstmal grundsätzlich was über, also jetzt nochmal über meine Einordnung dieses Themas zu sprechen. Dann werde ich vier Sachen machen, nämlich über die Geschichte des Operismus in Italien was zu erzählen, über die Rezeption in Deutschland, über die Kritik an innerhalb der operaistischen Strömungen, die man dann schon im Plural denken muss, in den 70er, 80er Jahren und dann zum Schluss was über die aktuelle Situation. Dieser vierte Teil, der dann relativ kurz ist eigentlich auch so ein bisschen das, was sich, wenn überhaupt, auf diese Fragen bezieht, die die Genossinnen und Genossen so schriftlich dann vorformuliert haben. Und auch dazu ist es eben so, dass wir hoffentlich nachher in Diskussionen dazu kommen, diese verschiedenen Aspekte, die es in dieser Geschichte gibt, nochmal so ein bisschen auseinanderzunehmen und zu versuchen zu diskutieren. Was mir sehr recht gewesen wäre, was ich aber nicht so richtig geschafft habe, wäre, wenn wir, das ist dann auch was für die Diskussion, also alles, was ich jetzt in der Vorbereitung nicht geschafft habe, das sage ich dann, muss in eine Diskussion kommen, wäre, wenn wir auf aktuelle Sozialbewegungen auch Bezug nehmen können, weil das ist eigentlich in meiner Arbeit immer das wichtigste Interesse, also die Auseinandersetzung mit aktuellen Bewegungen und auch mit der Frage, wie diese Bewegungen möglicherweise die theoretischen Perspektiven verändern, die auf diese Gesellschaft oder diese Stadt oder auch auf Arbeit gerichtet werden. Zunächst mal zu dieser grundsätzlichen Frage, Operaismus, Postoperaismus. Also was ist Operaismus? Das kann ich ganz kurz beantworten. Das ist wahrscheinlich auch vielen zumindest schon mal über den Weg gelaufen. Operaismus ist halt eine historische Strömung des unorthodoxen Marxismus, die in den 60er Jahren in Italien entstanden ist, wie andere ähnliche Strömungen unterschiedlicher Couleur, oft auch aus der kommunistischen Parteitradition heraus, aber in einer kritischen Distanz dazu. Vergleichbar wäre zum Beispiel die Gruppe Socialismo Barbarie in Frankreich. Es gibt auch einzelne kritische Marxistinnen und Marxisten in den 60er Jahren, erstaunlicherweise schon in der Bundesrepublik. Was das bedeutet, dass es diese Strömung gibt und wie es historisch einzuordnen ist, das würde ich gleich gerne sagen. Das Problem an dieser Bezeichnung ist allerdings von vornherein, dass die Rezeption so ein paar Brüche hat. Zum Beispiel ist in der Bundesrepublik eigentlich eine operistische Strömung erst in den 70er Jahren entstanden. Und da ist es dann ein entscheidender Unterschied, ob sozusagen solche Diskussionen geführt werden vor der Revolte um 68 oder danach. Also das ist vielleicht erstmal so ein ganz grundsätzlicher Hinweis. Was dann Postoperaismus ist, ist auch wieder sehr differenziert. Ich habe gemerkt, jetzt auch an diesem Papier, das ich eben erwähnt habe, für die Einladung, dass da möglicherweise oft die Texte von Negri und Hart darunter verstanden werden. Ich finde den Begriff eigentlich schwachsinnig. Also ich finde, Postfordismus ist genauso leer wie Postoperaismus. Es ist eigentlich, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, eine Bezeichnung von einer Leerstelle. Aber Leerstellen können ja auch herausfordernd sein für eine Auseinandersetzung. Ich würde aber sagen, dass ich das gerne auch weiterfassen würde. Also wenn ich nachher drüber rede, zum Schluss rede ich schon noch ein bisschen über Negri. Ne? Ich sage auch, warum ich jetzt mittlerweile finde, dass es gar nicht mehr so spannend ist, über Negri und Hart zu reden. Ich finde aber, sollte doch schon auch vielleicht gleich am Anfang darauf hingewiesen werden, dass Postoperaismus oder operaistische Traditionslinien viel verzweigter sind. Also dass dazu eben auch gehören, so gerade in der Bundesrepublik, so eine historische Linie, die über Sergio Bologna und Karl-Heinz Roth und ähnliche Leute vermittelt ist. Es gehört natürlich dazu die Rezeption von Negri und Hart oder Virnaud, die dann Foucault und Deleuze auch mit in ihre theoretische Diskussion aufnehmen, spätestens eigentlich seit den 80er Jahren schon. Und es gehört natürlich aber eigentlich auch eine feministische Strömung dazu, die gab es in den operaistischen Diskussionen nicht sehr früh. Also es war eigentlich eine Arbeiter mit großem R orientierte politische Richtung, aber spätestens mit der feministischen Bewegung, die es auch in Italien gab, gab es Autorinnen wie Maria Rosa della Costa oder in den USA Silvia Federici, die heute noch eigentlich im Grunde genommen sich auf diese Tradition mehr oder weniger mit vielen Brüchen bezieht, aber sozusagen ein entscheidender Bruch ist dann sozusagen die feministische Kritik am Arbeitsbegriff und so weiter. Konkret und auch auf meine Arbeit bezogen, gibt es in der Bundesrepublik so eine Linie von Zeitschriften wie Wir wollen alles und Autonomie in den 70er, 80er Jahren, die im Grunde genommen den Operismus in Italien vor allen Dingen als Betriebskampf und als Häuserkampf rezipiert haben und dann theoretisiert haben. Über ganz verschiedene Richtungen, wie zum Beispiel ganz wichtig, glaube ich, der Arbeitskreis Militante Untersuchung, der aus der Karlsruher Stadtzeitung hervorgegangen ist und dann das ausmacht, was heute noch als Zeitschrift Wildcat existiert. Und es gibt natürlich andererseits so Richtungen, zu denen ich mich dann bisher in den letzten 20 Jahren mehr verhalten habe, die sozusagen eher, manchmal im Unterschied oder in Abgrenzung zu dem Konzept von militanter Untersuchung, das die Wildcat formuliert hat, gearbeitet haben, wie den Blauen Montag, der aus der Jobberbewegung eigentlich in Hamburg entstanden ist in den 80er Jahren. Und es gibt auch in Deutschland dann so eine Tendenz zur Verwissenschaftlichung, die eigentlich repräsentiert war über Zeitschriften wie 1999 in den 90er Jahren. Das, was jetzt Sozialgeschichte online ist, wo ich auch mitarbeite. Und es gibt schließlich noch eine ganz wichtige weitere Richtung, einfach um das mal aufzuzählen, und das ist natürlich unvollständig, ihr könnt das nachher alles ergänzen, die so über Kanak-Attack zum Euro-Mayday läuft. Meine eigene Position zu diesen Geschichten ist so, dass ich teilweise jetzt sozusagen in den letzten Jahren an der Verwissenschaftlichung auch ein bisschen teilgenommen habe, aber eigentlich immer mit bestimmten Diskussionen auch in Kanak-Attack sympathisiert habe, ohne jemals da mitgemacht zu haben. Und auch die theoretischen und praktischen Provokationen, die so aus dem Euromedia-Spektrum kamen, wichtig fand. Und ich finde aber, mittlerweile ist es so ein bisschen neu zusammengesetzt und man müsste eigentlich, wenn wir das schaffen, können wir es heute Abend machen, sonst aber irgendwann mal darüber sprechen, was eigentlich so eine stadtpolitische Bewegung wie Recht auf Stadt in Hamburg in den letzten Jahren an den Perspektiven, die in diesen verschiedenen Richtungen, die alle, glaube ich, ein bisschen gerade in der Krise sind, die ich jetzt erwähnt habe, geändert hat und wie das sozusagen dann neu formuliert werden könnte, was da gedacht wird. Das ist jetzt erstmal der Überblick über das, was es gibt. Und ich habe mir dann überlegt, wie mache ich das eigentlich? Ich habe dann verschiedene Texte nochmal gelesen, ohne eigentlich richtig Zeit dafür zu haben, auch meine eigenen, die ich teilweise schwer verständlich finde, aber das ist mir dann nur bei dieser Gelegenheit aufgefallen. Es gibt einen ganz empfehlenswerten Text in den Grundrissen, das muss auch in dem Zusammenhang gesagt werden. Die Grundrisse haben in den letzten Jahren aus Wien, eine Zeitschrift aus Wien, ist auch im Internet, relativ viel zum Operaismus, Postoperaismus veröffentlicht und beziehen sich als Zeitschrift sehr, finde ich, differenziert auf diese politisch-theoretische Strömung. Und ein Text, den ich ganz gut finde, ist von Max Henninger, meinem Redaktionskollegen in Sozialgeschichte, der so einen historischen Überblick gibt, auf den ich mich hier zum Teil inhaltlich auch beziehen werde, über die Geschichte des Operaismus von praktisch 1960 bis heute. Und es gibt einen weiteren Text, den habe ich entdeckt, als ich geforscht habe, wie eigentlich heute eingeladen worden ist, der auf eurer Seite, glaube ich, oder eurem Blog veröffentlicht worden ist, lustigerweise von Martin Dickmann, der früher Genosse im Blauen Montag war, in dem ich ja auch heute nicht mehr so viel, weil ich ein kleines Kind habe, nicht mehr so viel Zeit habe, aber doch sporadisch mitarbeite. Und Martin ist heute Gewerkschaftssekretär bei Verdi. Aber er konnte mal gut schreiben früher. Und dieser Text ist auch ein sehr schöner Text, sprachlich und inhaltlich auch. Und er enthält dieses Zitat, was ich hierhin geschrieben habe. Und ich habe dann gedacht, wenn ich jetzt diese vier Punkte erzähle, die ich erzählen wollte, oder versuche zusammenzufassen, was eigentlich Operaismus, Postoperaismus möglicherweise sein könnte, könnte man ganz gut mit diesem Zitat starten. Und ich wollte euch einfach mal bitten, ich weiß nicht, ob die Leute da hinten, meine Arbeitskollegen da hinten in der letzten Reihe irgendwie das lesen können. Also hier steht jetzt, also es ist ein Zitat aus Martins Text, ist, der sagt, die Wahrheit ist, dass, ich habe es auch hier, dass alle Beobachter einen neuen Arbeitertypus vor sich haben, der nicht mehr die Merkmale des alten Facharbeiters trägt, sondern, und dieses Sondern muss dann ausgefüllt werden. Das Konzept jetzt ist sozusagen, dass ihr erstmal diesen Satz auf euch wirken lasst. Und ich hatte mir jetzt so, ich habe lange jetzt an der Uni gelehrt, deswegen habe ich manchmal so didaktische Einfälle. Ich habe erst gedacht, ich frage euch jetzt mal, was ihr von dem Satz haltet, aber das mache ich jetzt nicht. Wenn ihr was sagen wollt, könnt ihr immer was sagen, ne? Aber jetzt muss nicht unbedingt irgendwie gesammelt werden. Aber ich lese es nochmal vor. Die Wahrheit ist, dass alle Beobachter einen neuen Arbeitertyp vor sich haben, der nicht mehr die Merkmale des alten Facharbeiters trägt, sondern die, und dann kommt sozusagen das, was dann ausgefüllt wird. Ich verrate jetzt nochmal, 21, 22, 23, will jemand was sagen? Okay, ich frage jetzt nicht, ob jemand den Text von Martin gelesen hat, das wäre jetzt auch so didaktisch. Ich verrate euch jetzt aber erstmal, dieser Text ist 1965, oder dieses Zitat ist aus dem Text von Tronti, ein wichtiger Autor des frühen Operaismus, den Martin halt in seinem Text zitiert. Was ich schlagend fand, ohne das jetzt zu weit zu thematisieren, ist die Position, die hier angenommen wird. Also wer spricht über wen? Also das ist so ein bisschen die Frage, die ich sozusagen mit diesem Zitat verbunden habe. Und ich bin auch gestolpert, nochmal, sehr schöner Text, trotzdem bin ich gestolpert über die Überschrift dieses Textes, der heißt nämlich, ich glaube, Entdeckungsreisen in das Innere eines neuen Kontinents. So, ne? Und ich finde, das hat mich erinnert so an so Kolonialliteratur, diese Überschrift. Und auch das finde ich in dem Zusammenhang relativ interessant. Also Tronti hat jedenfalls 1965 in diesem Zitat die ersten Erfahrungen des historischen Operismus an einer der Zeitschriften, die diese Linie geprägt haben, zusammengefasst. Und die Perspektive ist sozusagen die auf Kämpfe, die so soziale Kämpfe, Arbeiterkämpfe, die so ein paar Jahre vorher stattgefunden haben. In dem ersten Teil werde ich jetzt über diese Geschichte was erzählen, also über die Geschichte praktisch bis zu diesem Zitat. Der Hintergrund der Entstehung der operastischen Strömung in Italien ist der, dass Italien 1945 sich teilweise selbst, teilweise durch die Alliierten von der Nazi-Besetzung und von der Mussolini-Diktatur befreit worden ist und dass wie in allen europäischen Ländern, die so eine Geschichte haben, das gilt von Dänemark über Frankreich eigentlich bis eben für Italien, ist die, dass die Kader der Befreiungsbewegung unterschiedlicher Art im Grunde genommen ganz schnell eingebunden worden sind, besonders die der Kommunistischen Partei in den Aufbau, in den Wiederaufbau der Ökonomie und der wirtschaftlichen Infrastruktur dieser Länder. Sie waren fast alle kurzzeitig mit in den Regierungen, also sogar in Dänemark, aber auch in Frankreich und in Italien und haben sich eben bekannt zu einer Modernisierungsstrategie, die im Grunde genommen von einer starken Industrialisierung ausgegangen ist, die gleichzeitig mit sich positiv gegenüber tayloristischen Arbeitsformen grundsätzlich gestellt war. Tayloristische Arbeitsformen sind im Grunde genommen eine hochrationalisierte, hocharbeitsteilige Arbeit, die bis hingeht, aber eigentlich nur ausnahmsweise, aber bis hingeht zu einer ganz zergliederten Fließbandarbeit. Und das ist in der Tat dann auch geschehen und auch in Italien geschehen. In Italien waren 1951 noch 83% der erwerbsfähigen Bevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt. 1971 waren es noch 18%, das ist immer noch im Vergleich jetzt zur Bundesrepublik zum Beispiel relativ viel, aber im Grunde genommen sieht man da eine sehr rasante Entwicklung Und einer der wichtigen Punkte, die man wissen muss, wenn man sich mit dem Operismus beschäftigt, ist eben, dass in Italien die Arbeitskraft, die angezogen worden ist durch diese neuen Industrien, vor allen Dingen auch die Automobil-, die chemische Industrie im Norden, rekrutiert worden ist aus dem Süden. Also zum größten Teil aus dem Süden, auch aus den Tälern in den umliegenden sozusagen Gegenden, im Piemont zum Beispiel, aber vor allen Dingen aus dem Süden. Und diese Menschen, die dann halt in den Großbetrieben Italiens gearbeitet haben, sind keine Arbeiterinnen und Arbeiter gewesen, die eine lange generationelle Erfahrung gehabt haben, sondern es waren eigentlich Leute, die aus einem landwirtschaftlich geprägten Umfeld gekommen sind. Diese rasante, vehemente Veränderung wurde natürlich auch symbolisiert und ähnlich wie in der Bundesrepublik eigentlich auch, wo es Fabriken gab wie Ford in Köln, also eine Fabrik, die mit ein paar tausend Beschäftigte hatte und ihre Beschäftigtenzahl dann in den 60er, 70er Jahren bis zur Krise 73 im Grunde genommen vervierfacht, verfünffacht hat. Das Symbol dieser, im Grunde genommen dieser Entwicklung, waren oft so Großbetriebe der neuen wichtigen Industrien, also jetzt nicht Montanindustrie, Bergbau, die sozusagen die alten Industrien, die Arbeiterbewegung zumindest in Deutschland auch am stärksten waren, sondern es waren eben Automobilindustrie, chemische Industrie, alles, was nach dem Zweiten Weltkrieg so entstanden ist, auf der Grundlage dessen, was wir heute oder auch schon zeitgenössisch als Wirtschaftswunder bezeichnen. Und dieses Symbol war in Italien vor allen Dingen Fiat. Also Fiat in Turin war eine Fabrik, die mehrere 10.000 Beschäftigte hatte und im Grunde genommen für diese früher sehr bedeutend war, schon ganz am Anfang in den 20er Jahren für die Rätebewegung, später für die kommunistische Bewegung. Und in dieser Fabrik ist nicht nur symbolisch sozusagen Taylorismus, hochgradige Arbeitsteilung, eine neue Art von Vernutzung von Arbeiterinnen und Arbeitern, meistens aber jungen Arbeitern, betrieben worden, sondern was auch passiert ist, ist, dass die Kommunistische Partei und ihre Gewerkschaft, in Italien gibt es Richtungsgewerkschaften, innerhalb der 50er Jahre vollkommen ihre Machtposition verloren hat. Und zwar gerade darüber, dass sie einerseits sozusagen in der Mehrheit sich affirmativ zu diesem neuen Fabrikmodell verhalten haben, aber andererseits auch dadurch, dass sie einfach politisch die Strukturen zerschlagen worden sind. Das heißt, man hatte Anfang der 60er Jahre in Italien eigentlich eine Situation, in der sowohl insgesamt, was die politische Konfliktlinie in der Gesellschaft betrifft, als auch in diesen Kernbereichen, in denen die Kommunistische Partei immer relativ stark war, im Grunde genommen eine Art Krise dieses Parteimodells und der kommunistischen Bewegung eingetreten ist. Diese Krise hat dann insbesondere die FIOM, die noch heute eigentlich eine linke Gewerkschaft ist in Italien, die kommunistisch ausgerichtete Metallarbeitergewerkschaft, zum Anlass genommen, herausfinden zu wollen, wie die Arbeitsbedingungen speziell bei Fiat, aber auch bei anderen Betrieben tatsächlich sind und wo man ansetzen könnte, um zu einer Wiederbelebung der Gewerkschaftsbewegung zu kommen. Und das war eigentlich einer der von mehreren, ich sage gleich was zu den anderen noch, Eintrittspunkte für den Operaismus, weil der erste wichtige Schritt, der gemacht worden ist, war, dass Leute, die damals noch gar nicht wussten, dass sie später mal Operaisten sein werden, beauftragt worden sind mit so arbeitssoziologischen Untersuchungen eigentlich in Großbetrieben, unter anderem eben auch bei Fiat. Und unter diesen Untersuchungen sticht eben die von Romano Acquati und anderen sehr stark heraus, die Anfang der 60er Jahre die Arbeitsbedingungen bei Fiat auf Grundlage von Arbeiterinterviews oder Gesprächen beschrieben haben, was damals was ganz Neues war. Also normalerweise, das ist bis heute ja oft so, aber das Normale war eben, dass in der Arbeitssoziologie die Arbeiter nicht gefragt worden sind. War damals eben auch so, die Neuerung ist dann immer, dass sie dann doch mal gefragt werden. Das haben diese Leute auch gemacht, eben im Auftrag der kommunistischen Richtungsgewerkschaft. Und dann haben das Resultat war eigentlich im Grunde genommen zu sehen, dass dieser Prozess der Modernisierung bedeutet, eine hochgradig sinnentleerte Arbeit, eine stark repressive Arbeitsumgebung, einen unglaublich starken gesundheitlichen Verschleiß am Arbeitsplatz und die Wahrnehmung, das ist, glaube ich, wichtig zu sehen, weil es auch dann wichtig ist für die spätere Rezeption des Operismus, die Wahrnehmung der Arbeitenden war, dass dieser Ort, Fabrik, eigentlich sowas ganz Dysfunktionales auch hatte. Also im Gegensatz zu dem, was sozusagen aus der sowjetischen Erfahrung und der parteikommunistischen Setzung so entsprang, dass Modernisierung was Positives ist, alternativlos auch für die sozialistischen Gesellschaften und so weiter, gab es die Wahrnehmung, dass es eine riesige Bürokratie ist, dass die Formen der Kontrolle unmenschlich sind und das eigentlich auch gar nicht funktioniert. Also um das kurz zusammenzufassen. Das ist eigentlich das, was sozusagen dieser moderne Betrieb ist, konfrontiert ist mit alltäglichen Formen von Opposition, die im Grunde noch gar nicht politisch artikuliert sind, aber die heißen, dass die Leute halt, also jetzt, ich sag mal, das kann man dann auch im Detail ausführen, die diese Bandsysteme nutzen, um Schraubenschlüssel in die Maschine zu schmeißen, um 5 Minuten Zigarettenpause machen zu können. Das nehme ich jetzt zum Anlass, um mir eine Zigarette anzustecken. Diese Arbeitssoziologen haben dann festgestellt, dass dieses Bild der Moderne, dass die Kommunistische Partei hat, einfach nicht mit der Wahrnehmung der Arbeitenden übereinstimmt. Also das war sozusagen der erste Schritt. Und damit komme ich auch gleich zum zweiten Punkt, nämlich zu dem, was ist eigentlich der Operaismus gewesen. Im Grunde genommen im Kern diese Krise der Kommunistischen Partei, die ich so ein bisschen geschildert habe, bestand auch darin, dass es plötzlich in Italien andere Bewegungen gab, die sich nicht in die Tradition der kommunistischen Bewegung im Befreiungskampf und danach einordnen ließen. Das heißt, es gab Aufstände von Landarbeitern, die nicht in der Partei organisiert waren. Es gab große Konflikte um den, also Antifa, bin ich ja richtig, wenn ich das erzähle, um faschistische Organisierungen, teilweise mit militanten Demonstrationen verbunden, die auch mit auch sehr brutal niedergeschlagen worden sind. Und es gab eben Situationen zumindest am Arbeitsplatz, die im Grunde genommen diese These bestätigt haben, die diese Arbeitssoziologen hatten zu diesem Zeitpunkt, dass sich die Wahrnehmung der Arbeitenden von ihrem Arbeitsplatz in diesen modernen Fabriken sehr weit entfernt hat von dem, was im Grunde genommen die Idee über diese Arbeitsplätze war. Also die hygienische, hochrationalisierte Fabrik wurde wahrgenommen als Hölle für die Arbeitenden. Und kurz nachdem diese Untersuchung erschienen ist, publiziert worden ist, ausgewertet worden ist, gab es in Italien eine Tarifrunde in der Metallindustrie 1962, die damit, also Lohnforderungen vor allem, es ging vor allen Dingen um die Lohnfrage, die damit geendet hat, dass Fiat in Turin, sehr gewerkschaftsfeindlicher Arbeitgeber natürlich, mit einer gelben Gewerkschaft einen Tarifvertrag abgeschlossen hat, der sozusagen die Forderung der Betriebsleitung berücksichtigt hat, aber nicht die Forderung der Arbeitenden. Daraufhin kam es zu einem sehr militanten Streik, der unter anderem auch dazu geführt hat, dass es im Grunde genommen Straßenschlachten zwischen der gelben Gewerkschaften und kommunistischen und vor allem aber auch unorganisierten jungen Arbeitern auf der einen Seite und diesen jungen unorganisierten Arbeitern und der Polizei gab 1962. Das wurde dann ein bisschen sinnloserweise diesen Arbeitssoziologen in die Schuhe geschoben, weil die ja diese Wahrnehmung im Grunde genommen propagiert haben. Und das war auch das Ende ihrer Zusammenarbeit zunächst mal mit der kommunistischen Richtungsgewerkschaft. Diese Tarifrunde übrigens, nebenbei gesagt, führte dann dazu, dass die Löhne 1963 um 20-30% erhöht wurden. Und das ist erstmals so eine Erhöhung auch vor allen Dingen in den niedrigen Lohngruppen gab und wesentlich mehr, zu diesem Zeitpunkt wesentlich mehr Rechte über Akkorde und Arbeitsbedingungen mitzustimmen. So, dann 2 Jahre später ist eben, kommt dieses Zitat, das ich hier an die Wand gemalt habe, von einem der Autoren einer operaistischen Zeitschrift. Also die operaistische Gruppe war so eine sehr kleine, im Grunde genommen kleine Gruppe von verschiedenen Linken, nicht nur aus der kommunistischen Partei, sondern in Italien gab es auch immer linkssozialistische Parteien und es gab immer eine katholische Arbeiterbewegung, also aus allen drei Richtungen waren das Leute, die eigentlich im Grunde genommen mit der traditionellen Arbeiterbewegung nicht mehr viel anfangen konnten und zwar gerade eben auf der Grundlage dieser Erkenntnis, dass sich jetzt an den Arbeitsplätzen auch offensichtlich neue Konstellationen ergeben. Und im Grunde genommen war das ein bisschen so, oder würde ich das ein bisschen so beschreiben, dass die Wahrnehmung von diesen Fabrikkämpfen, diese These, dass die modernistische, auf Taylorismus setzende, auf Verstaatlichung und Staatlichkeit setzende Politik der Kommunistischen Partei eigentlich am Ende war und dass eigentlich eine neue Richtung irgendwie zumindest entwickelt werden musste und dass dafür ganz entscheidend sei, das nicht sozusagen aus der blauen Luft zu entwickeln, wie viele Linke das ja immer oft gerne machen, sondern auf Grundlage von einem engen Kontakt mit den Arbeitern in den Fabriken. Dem widerspricht so ein bisschen dieses Zitat, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Das zeigt aber auch, dass es im Operaismus immer verschiedene Linien gab. Also in den ersten beiden Zeitschriftenprojekten des Operaismus, die jeweils nach ein paar Jahren wieder beendet worden sind, gab es sowohl auf der einen Seite diese Ebene der Mituntersuchung, also Untersuchung von Arbeitsplätzen zusammen mit den Arbeitenden, die auch eine organisatorische Wirkung entfalten sollten, was man heute als militante Untersuchung bezeichnet, als auch so eine neue Marx-Rezeption, vor allen Dingen auf Grundlage des Erscheinens der Grundrisse in den 50er Jahren, also eines wichtigen Texts von Marx, der bis dahin noch gar nicht erschienen war, die im Grunde genommen das Arbeit-Kapital-Verhältnis nochmal versucht hat, neu auseinanderzunehmen und zum Ausdruck zu bringen, dass es eigentlich die Arbeitenden selbst sind, die Voraussetzung für den Voraussetzung für den Verwertungsprozess ist. Also im Grunde genommen das auf den Kopf stellen der Vorstellung, dass die Ökonomie den Klassenkampf prägt, ist es jetzt die Vorstellung, dass der Klassenkampf die Ökonomie prägt. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke im Operaismus, der auch selbst in meiner politischen Gruppe noch vielfach ventiliert worden ist später. Und das Zitat von Tronti geht so weiter, ich lese es euch jetzt mal ganz vor, eben 1965, noch vor der großen Revolte, zu der ich gleich was sage. Die Wahrheit ist, das zeugt von einem gewissen Hegemonieanspruch, würde ich sagen, dass alle Beobachter einen neuen Arbeitertyp vor sich haben, der nicht mehr die Merkmale des alten Facharbeiters trägt, sondern die des neuen Fließbandarbeiters, sehr jung, dequalifiziert, erst vor kurzem zugewandert, in der Mitte zwischen Subproletariat und Einwanderer, eher ein Zugewanderter, der subproletarischer Arbeiter geworden ist. Das ist sozusagen das komplette Zitat. Und was jetzt daran bedeutend ist für die operaistische Tradition, ist diese Bezugnahme auf das, was später als Massenarbeiter bezeichnet worden ist, nämlich auf dequalifizierte Fließbandarbeiter, migrantisch-proletarischer Herkunft, die erst seit kurzem Arbeiter sind und sehr jung sind. Und in Klammern, da komme ich gleich drauf, männlichen Geschlechts sind. Also das ist sozusagen die Bezugnahme. Und ich würde sagen, wenn man jetzt dieses Zitat nimmt, und vielleicht können wir es ein bisschen als roten Faden dieser Geschichte, die ich hier erzähle, auch nehmen, dann stellt man eigentlich zwei Sachen fest. Einerseits ist die Position des Beobachters doch eine akademische und keine Mituntersuchende. Also dieses Zitat widerspricht so der Vorstellung von Mituntersuchung, ohne dass das der Autor dieses Textes, den ihr auf den Blog gestellt habt, irgendwie offensichtlich bemerkt hat. Vollkommen, also es ist genau das Gegenteil eigentlich, sondern es geht um akademische Beobachtung hier und diese akademischen Beobachter sind sich aber alle völlig einig, dass die Merkmale der sozusagen revolutionären Subjekts, darum geht es hier eigentlich nicht mehr Facharbeiter sind, wie historisch, also von ihrer Qualifikation, aus ihrer Qualifikation eine Art handwerkliches Selbstbewusstsein beziehen, das dann gewerkschaftliche Organisierung nach sich zieht, sondern nein, es sind eben dequalifizierte junge Massenarbeiter, denen die Arbeit nicht nur ziemlich egal ist, sondern die sogar ein richtig reales Interesse haben, gegen diese Art von Arbeit aufzustehen. So, das ist eigentlich die Hauptthese. Und die zweite Hauptthese, die auch für unsere Diskussion durchaus wichtig ist, wie ich finde, ist, das sind migrantische Arbeiter. Etwas, was die Arbeitssoziologie in Deutschland zum Beispiel einfach gar nie behandelt hat. Also mein derzeitiger Beruf verbietet mir, hier zu kritisch zu sein, aber ich würde trotzdem feststellen, dass es eigentlich keine Untersuchung über migrantische Arbeiter in den 60er, 70er, 80er, 90er und fast 2000er Jahre gibt. So, ne? Hier gibt es das und das ist wichtig für die Bezugnahme von Gruppen wie Kanak-Attack zum Beispiel auf diese operaistische Tradition. Also dass sozusagen das immer ein zentraler Aspekt war, auch wenn das Migrationsregime in Italien dadurch, dass es eben vor allem Binnenmigration war, ein anderes war als zum Beispiel dann später oder zur selben Zeit und später in Italien und in der Bundesrepublik. Die zweite Problematik, die man hier bemerken kann, jetzt an diesem Zitat, ist natürlich, dass also jetzt nicht nur eigentlich diese Trennung zwischen Forschenden und Beforschten in der theoretischen Diskussion nicht aufgehoben wird, sondern das Zweite, was man hier bemerken kann, ist, dass Tronti zwar Marx vom Kopf auf die Füße stellt, dass die Subjektivität und das Subjekt als zentral verortet, es aber auf der anderen Seite so ist, dass es immer noch, ein völlig homogenes historisches Subjekt gibt, von dem man also als Forscher oder als Aktivist oder als Kader erwartet, dass es die Revolution machen wird, nämlich genau dieser Arbeitertypus. Also dequalifiziert, Fließbandarbeiter, migrantisch jetzt im Falle Italiens, in dieser spezifischen Konstellation und eben nicht fachlich qualifiziert. So, ne? Und da aus dieser Geschichte gibt es dann so ein paar Ableitungen. Eine der wesentlichen Ableitungen ist, das schreibt Martin auch sehr schön in seinem Artikel, wenn ihr Lust habt, den nochmal durchzulesen, es geht um einen Kampf gegen die Arbeit. Also es geht nicht darum, in der Arbeit zu gestalten, zu verbessern, sich gewerkschaftlich zu organisieren, Kontinuität zu entwickeln, sodass die Löhne irgendwann so steigen, dass man sich auch ein Auto kaufen kann, also das Auto kaufen kann, was man produziert, also in diesem fordistischen Modell. Und es geht dann ein bisschen theoretischer formuliert darum, dass die Arbeiterklasse eigentlich kein Interesse hat, sich als Arbeiterklasse zu erhalten, sondern dass sie eigentlich nur das Interesse haben kann, und das ist eine Pointe, die Marx ja auch schon gemacht hat, sehr stark, die Klassenverhältnisse selbst in Frage zu stellen und abzuschaffen. Also sich selbst als Klasse abzuschaffen, das ist die Formulierung. Und von dieser Figur, die jetzt hier sozusagen projiziert wird, wird das erwartet, dass sie der Träger dieser Entwicklung sein könnte. Ganz wieder an dieser Stelle, ganz im marxischen Sinne. Ja, und dann kam die Revolte von 1968 sowohl dazwischen als auch zugute. Und darüber erzähle ich jetzt sowohl erstmal was kurz zu Italien, damit ihr das mit einbezieht in eure Überlegungen, wie ihr jetzt den Operismus beurteilen möchtet. Weil das, was ich eben gesagt habe, ist ja theoretisch, klingt das sehr gut, gegen die Arbeit zu kämpfen und die Klassen abzuschaffen. Die Revolte von 68 war in Italien sehr, sehr massiv, hat sehr starke Arbeitskämpfe hervorgebracht. Der Höhepunkt fing schon 1966 an. Also auch im Besonderen war es jetzt ganz deutlich keine Studentenbewegung. Noch immer wird in der italienischen Rezeption von 68 eigentlich nicht in erster Linie von Studentenbewegung geredet, sondern es war eben auch immer eine Bewegung der Arbeiterinnen und Arbeiter. Und es war vor allen Dingen auch neben anderem eine Bewegung dieser Arbeiterinnen und Arbeiter im industrialisierten, hochindustrialisierten Norden Italiens, Zentren der Streiks und Revolten zwischen 66 und so 1973 ungefähr, waren gerade so die Fiat-Fabriken in Turin. Es gibt ganz tolle Texte von Nanni Balestrini, die bei Assoziation A veröffentlicht worden sind, die das auch mehr illustrieren als irgendwelche theoretischen Texte der Operaisten oder späterer Rezeption. Und eine wichtige Geschichte, die aber sozusagen Deutschland und Italien dann, oder die Bundesrepublik und Italien dann teilen, ist, dass es im Verlauf dieser Revolte eine organisatorische Differenzierung gab oder eine politische Differenzierung auch. Das heißt, die operaistischen Gruppen haben sich neu orientiert, es ist so eine rasend schnelle Entwicklung von Massenbewegungen. Auf dem Höhepunkt 1969 im sogenannten heißen Herbst in Italien ging es einerseits wieder um eine Tarifrunde, die mit militanten Kämpfen begleitet war, besonders auch wieder in der Automobilindustrie. Aber es ging auch schon darum, dass sozusagen eine Art Diffusion, kann man sagen, stattfand. Und es kam nicht erstmals in Italien, sondern erstmals in so einer artikulierten, sichtbaren, verdichteten Weise auch zu Kämpfen von Mieterinnen und Mietern, die dann aufgehört haben, ihre Miete zu zahlen. Das ist ja ein hochaktuelles Thema. Und auch es kam auch zu Bewegungen, die jetzt Dario Fo in einigen seiner Texte ganz wunderbar geschildert hat, des kollektiven Umsonsteinkaufens zum Beispiel. Also das hieß dann die Anpassung dessen, was man zahlt im Bus oder im Supermarkt an die Einkommen. So, ne? Solche Formen gab es übrigens auch in anderen Ländern. Ich habe das für Dänemark mal gezeigt oder untersucht. Ihr wisst ja, dass diese Tradition auch in unserer politischen Bewegung bis heute kippt. In Italien war es aber eine sehr massive Massenbewegung auch von unten. So. Also es war nicht so, jetzt wenn wir hier irgendwie am 1. Mai dann mal umsonst Bus fahren, weil wir den HVV zu Recht irgendwie übel finden, dann ist es, glaube ich, hat ein bisschen anderen Charakter als das, was man sich da sozusagen historisch vorstellen konnte. Und das Problem oder die Herausforderung war, dass einerseits natürlich diese Kämpfe, die Vorstellungen dieser historischen Operisten, also auch da schon Negri und Sergio Bologna und Tronti, Alquati, solche Leute bestätigt haben, weil es eben genau auch diese jungen, migrantischen, wenn man so, Arbeiter mit großem R waren, die sich an diesen Kämpfen beteiligt haben, aber eben auf der anderen Seite auch nicht, weil die Auseinandersetzungen sind von der Fabrik in die Gesellschaft gewandert. Nicht zuletzt auch übrigens dann vermittelt durch die Studentenbewegung. Und das wiederum bedeutet, dass die Bewegung, die sich an dieser operaistischen Vorstellung von diesem neuen Befreiungssubjekt orientiert, in diesem Augenblick sowohl ihren Höhepunkt erreicht als auch bricht. Und einer der wichtigsten Bruchpunkte sind, und da kommen wir dann zu dem Punkt, der auch Deutschland und Italien verbindet, sind die neuen Strömungen, die es dann einfach in der Sozialbewegung gibt. Und dazu gehört die neue Jugendbewegung natürlich, also schon in Deutschland mit Hausbesetzungen, Jugendzentrumsbewegung und so weiter, Anfang der 70er Jahre, aber vor allem auch die feministische Bewegung. Und die feministische Kritik in und an den Operaisten, also auch in den operaistischen Gruppen selbst, hat eben immer betont, dass dieser Arbeitertyp, der die Befreiung organisieren soll, auch ein Geschlecht hat und dass die Geschlechterverhältnisse nicht nur in diesen Fabriken, sondern auch in der Lebenswelt sonst und nicht zuletzt in Bezug auf die Reproduktionsarbeit hierarchisch geordnet sind. Diese Kritik hat im Grunde genommen ganz viel mit dem zu tun, was heute theoretisch und auch noch diskutiert wird oder praktisch versucht wird. Und sie bedeutet aber für diese operaistische Strömung auch eine Anfechtung dieser Vorstellung von dem revoltierenden Zentralsubjekt. Also es wird halt festgestellt, dieses Subjekt, das ist jetzt steht nicht nur am Fließband und stellt die Gesellschaft dort her, sondern der Typ geht dann auch nach Hause und hat irgendwie familiäre und sonstige Verhältnisse. Es gibt außerdem auch arbeitende Frauen, es gibt Reproduktionsarbeit, es gibt Mietkonflikte und es gibt im Grunde genommen das ganze Feld der Auseinandersetzung um Preise, Lebensmittel, alltägliche Versorgung, und zwar schon auf dem Niveau sozusagen der proletarischen Bewegung allein, ganz weggelassen, alles, was sozusagen um die Bewegung der Studierenden sich dann herum tut. Diese Anfechtung dieses Zentralsubjekts ist, ich sage gleich auch noch was, gibt es auch noch mal auf einer anderen Ebene, nämlich ist die Arbeitssoziologie der 60er, 70er Jahre hatte verschiedene solche Subjekte. In Frankreich war es genau andersrum, da gab es ja auch einen riesigen Streik im Mai, Juni 1968. Da war es so, dass es eine Tendenz gab, damals schon zu sagen, eigentlich sind die neuen Wissensarbeiter das Zentralsubjekt, wofür so Leute wie Serge Mallet und Anne Thorin und so stehen. Aber die politische Anfechtung ging vor allen Dingen von den neuen sozialen Bewegungen aus. Meine Position dazu, wenn wir jetzt zur Gegenwart kommen, ich erzähle jetzt noch kurz was zur Bundesrepublik und dann erzähle ich was zur Gegenwart. Meine Interpretation davon ist, dass diese Idee von die Wahrheit ist, dass alle Beobachter einen neuen Arbeitertyp vorfinden, dass die gleichzeitig immer wieder verworfen worden ist und revidiert worden ist, und aber auf der anderen Seite sich erhalten hat. Und ich glaube auch, dass die Texte von Negri, also jetzt insbesondere von Negri und auch Negri und Hart, so ein Ausdruck davon sind. Dazu komme ich dann vielleicht am Schluss nochmal. Ja, zur bundesdeutschen Geschichte. In der bundesdeutschen Geschichte der Revolte von 68 war das ganz deutlich. Das war wird vor allen Dingen als Studentenbewegung rezipiert. In letzter Zeit haben ein paar Leute Texte geschrieben, die auch festgestellt haben, dass es auch eine Arbeiterinnenbewegung war. Es gibt jetzt neuerdings ein Buch von David Templin über die Lehrlingsbewegung, insbesondere in Hamburg, die das zeigt. Ich habe selber über wilde Streiks gearbeitet, insbesondere über den Septemberstreik von 1969 und die migrantischen Streiks von 1973. Es gibt dann in der Bundesrepublik so Anfang der 70er Jahre im Grunde genommen in der radikalen Linken Bezugspunkte zur italienischen Situation. Und zwar nicht nur, weil sich die Studierenden weltweit kennenlernen, das ist ja so die eine Vorstellung, sondern auch, weil die Operisten selbst anfangen, öffnen dann so ein Auslandsbüro in Zürich und international zu arbeiten und zu denken und von einer multinationalen Arbeiterklasse zu sprechen, auch vermittelt über die migrantische Arbeit selbst. Also es gab operistische italienische Gruppen zum Beispiel auch in der Bundesrepublik, aber vor allen Dingen über die Rezeption der Arbeitskämpfe. Also die Arbeitskämpfe von 1969 und 73 wurden von einem Teil der bundesdeutschen radikalen Linken so interpretiert, dass man jetzt auch Mituntersuchungen machen muss, dass auch der Massenarbeiter zentral ist für die Befreiung der Arbeiterklasse und dass es sozusagen vorrangig um militante Fabrikauseinandersetzung geht. Und der ganze Kampfzyklus zwischen den Septemberstreiks 1969, also eine große wilde Streikwelle mit mehreren hunderttausend Beteiligten und den Ford-Streiks in Köln im August 1973 konstituiert eigentlich auch dieses historische Subjekt, das von dem hier in diesem Zitat die Rede ist, im Nachhinein in der Bundesrepublik, weil dann die Entwicklung so ein bisschen auf den Kopf gestellt wird, nämlich insofern, als dass in dem historischen Moment, in dem sich die Bewegung schon differenziert, weil es eine massive Kritik zum Beispiel der Frauenbewegung, die Frauenbewegung entsteht in der Bundesrepublik, aus Kritik an dem sich auflösenden SDS im Grunde genommen auch. So, ne? Das heißt, es gibt da schon sozusagen diese Differenzierung, während es gleichzeitig diese Bezugnahme auf so eine Art von Subjektivität und Militanz gibt. Also alles gleichzeitig. Und aus dieser Gleichzeitigkeit heraus entwickelt sich aber nicht nur so Chaos und unsortierte theoretische Gedanken, sondern was sich vor allen Dingen entwickelt, sind politische Initiativen, die sehr massiv sind und sehr, finde ich, für die Tradition auch der autonomen Bewegung durchaus bedeutend sind, wie zum Beispiel diese Wir-wollen-alles-Gruppen, die mit einem direkten Bezug auf die italienische Situation dann in Versuchen, sehr minoritär natürlich, sollte man nicht überschätzen, in Fabrikkämpfe und vor allen Dingen aber in Frankfurt auffällig in Hausbesetzungen zu intervenieren. Und dann auch gleichzeitig sowas machen, darüber hat Jan-Ole Arps ein sehr schönes Buch geschrieben, wie, also den Versuch, militante Fabrikarbeit zu organisieren, jenseits der Position, die die Gewerkschaften normalerweise haben. Also ist eine Strömung, neben der ML-Strömung, eine der Strömungen gewesen, die dafür besonders wichtig war. Das funktioniert ein bisschen manchmal, spielt eine bestimmte Rolle, spitzt manche Konflikte zu. Es gibt starke oppositionelle Betriebsgruppen in bestimmten Betrieben noch bis in die 80er, 90er Jahre, teilweise noch mit, wenn man die Tradition nicht so eng fasst, bis heute. In einigen Betrieben wird aber nie so als Konzept so massenhaft, wie sich die Autorinnen und Autoren sich das vielleicht vorgestellt haben. Und in der Bundesrepublik ist die Geschichte halt kürzer, also es findet alles gleichzeitig statt. Die feministische Kritik an dem Arbeiter mit großem R ist gleichzeitig mit der Orientierung am Massenarbeiter und dann auch praktisch zeitgleich fast mit der Krise, die 73 einsetzt und in der dann sozusagen viele der Träume und Hoffnungen zurückgedrängt werden durch eine massive Restrukturierung an den Arbeitsplätzen selbst. So, ne? In den 80er, 90er Jahren gibt es dann Gruppen, gut, eine Sache, die man noch erwähnen muss, die für Negri besonders wichtig ist, auch oder für die Negri-Rezeption dann auch wichtig ist, ist die, also die Negris Gruppe und die operaistischen Strömungen in Italien beziehen sich sehr stark auf die neue Jugendbewegung in Italien 1977, die auch sehr militant ist und sehr stark mit Besetzungen von sozialen Zentren und Häusern arbeitet, in Italien aber massiv zerschlagen wird, also im Grunde mit militärischer Gewalt zerschlagen wird. Und es folgt also eine sehr starke, in Italien eine sehr starke Repressionswelle, die 1977 schon einsetzt, aber ihren Höhepunkt 1979 erreicht. Und in dem Zusammenhang wird Negri zum Beispiel auch verhaftet, ist dann erstmal ein paar Jahre im Knast und flüchtet dann nach Frankreich. Und eigentlich das Schicksal dieser operaistischen Intellektuellen, die ich jetzt am Anfang so erwähnt habe, ist dann, dass sie entweder im Knast sind oder Professoren werden, um es ganz grob zu sagen. So, ne? Das sind so die beiden Berufsmöglichkeiten, die es gibt. Und Negri wird eben Professor in Paris, so, ne? Und nicht in Italien. Aber Sergio Bologna hat viele Schwierigkeiten, bleibt aber sozusagen, wird nie im Grunde genommen so einer starken Repression ausgesetzt, hat ein bisschen Schwierigkeiten an der Uni, also dieses Spektrum gibt es. Das gibt es in der Bundesrepublik natürlich, dieser Strömung zumindest gegenüber nicht im gleichen Maße. Und dann gibt es in den 80er Jahren hierzulande also so Traditionsbezüge, die dann immer wieder so aufflackern eigentlich. Und da bin ich dann sozusagen fast am Ende dessen, was ich erzählen will, jetzt zu diesem historischen Teil. Ich glaube, ich habe schon mindestens eine halbe Stunde erzählt. Es war wieder irgendwie leeres Versprechen, nur 30 Minuten zu erzählen. Aber das Ende die Übergänge zwischen 1979 und heute sind in der Bundesrepublik so organisiert, dass es einzelne Initiativen, die sich beziehen auf bestimmte soziale Bewegungen, gibt, die mit Methoden und Vorstellungen des Operismus arbeiten. Und dazu gehört eben zum Beispiel dieser Arbeitskreis Militante Untersuchung. Und wenn ihr mal so die Wildcat-Webseite studiert, werdet ihr eine unglaubliche Menge an Material über soziale Kämpfe seit den 80er Jahren finden, die im Grunde genommen vorrangig durch die Brille verfasst sind, die dieses operaistische Schema im Grunde genommen vorgibt und aber einen Aspekt haben, und da teilt sich die operaistische Tradition der Bundesrepublik eben auch so ein bisschen, nämlich den, dass es eben auch vor allem um militante Untersuchung geht. Und militante Untersuchung wird hier als Konzept verstanden, das direkt unmittelbar organisierend sein soll. Also Untersuchungsprojekte der Wildcat-Tradition sind immer Projekte, da gehen Leute, die wie du und ich oder so, ne, die gehen in Betriebe, versuchen dann sozusagen sowohl dort teilnehmend zu beobachten, würde man als Arbeitssoziologe sagen, aber sie versuchen sowohl zu beobachten als auch an der Analyse der revolutionären Tendenzen in den Betrieben teilzunehmen. Das sind eben beide Sachen. Deswegen ist dieses Material auch zum Teil ganz toll, aber es ist eben auch durch diese Brille verfasst. Gleichzeitig setzt so eine Verwissenschaftlichung ein, das ist ja nichts Schlimmes, also wenn ich das hier in dem Kreise sage, die sozusagen sich von diesem ganz empathischen Begriff des Aktivismus noch nicht mal ganz verabschiedet, aber versucht, ihn historisch zu verorten. Also es gilt zum Beispiel für 1999, eine Theorie der Autonomie zu diskutieren und die neuen sozialen Bewegungen wie Hausbesetzungsbewegungen und so weiter, auch die Alternativbewegung zu diskutieren. Dafür steht eben unter anderem Karl-Heinz Roth in der Bundesrepublik als eine Person. In den 2000er Jahren gab es dann eine Neurezeption des Operaismus, und damit bin ich jetzt beim vierten und letzten Punkt. Da muss ich mal gucken, was ich mir aufgeschrieben habe. Und die kann man jetzt eben auch auf zwei Ebenen fassen. Die eine Ebene wäre sozusagen, zumindest aus meiner Sicht, die Frage der theoretischen Diskussion. Die andere Ebene wäre die Frage der praktischen Intervention. Ich war lange also über 10 Jahre als Offsetdrucker beschäftigt, war also jetzt kein Akademiker, einen großen Teil der Zeit, um die es hier geht, und habe diese Tradition immer so als praktische Anregung verstanden. So, ne? Das gab es, und von daher würde ich ja auch dann dieser Wildcat-Tradition wahrscheinlich nahestehen, ohne jemals dabei gewesen zu sein, weil ich das Konzeptionelle immer ein bisschen schwierig fand. Und dann gab es aber gleichzeitig so eine Linie, die versucht hat, diesen Satz hier, die Wahrheit und so weiter, auf die aktuelle Situation zu beziehen. Und in der Tat, und damit bin ich jetzt wirklich beim vierten Punkt, gibt es natürlich, wenn man diesen Satz liest, müsste nicht 1965 geschrieben sein. Ich schreibe jetzt nochmal hier 65 dazu, das wollte ich eigentlich die ganze Zeit. Sondern der könnte auch gegenwartsbezogen interpretiert werden. Und das ist eigentlich das, was unter anderem eben Nekel und Hart machen. Also gegenwartsbezogen interpretiert könnte ja zum Beispiel lauten, die Wahrheit ist, dass alle Beobachter einen neuen Arbeitertyp vor sich haben, der nicht mehr die Merkmale des alten Massenarbeiters trägt, sondern des neuen Wissensarbeiters. So, dann könnte man alles Mögliche einsetzen, oder es ist auch alles Mögliche eingesetzt worden, aber das Entscheidende ist, dass zwei Botschaften damit verbunden sind oder vielleicht auch drei. Erstens, es gibt diese Beobachter immer noch, also die marxistische Diskussion über Arbeit, was keine Selbstverständlichkeit ist. Die Arbeit war ja schon fast verschwunden und so weiter. Zweitens, diese Beobachter sehen tatsächlich heute wieder so einen Bruchpunkt in der Entwicklung, in dem sich diese Gesellschaft, die sich, wenn man jetzt das als Analogie begreift, die Entwicklung der Bundesrepublik ist anders, aber im Grunde genommen, was die Massivität von Veränderungen betrifft, auch ganz ähnlich, die sich neben den Arbeitsplatz stellt und feststellt, dass die Leute heute ganz anders arbeiten, ganz andere Konflikte haben und dass die Konzepte der Gewerkschaften oder auch selbst der sozialistischen, kommunistischen Organisierungsform, diese Arbeiter mit großem R und so weiter anzusprechen, dass die eigentlich nicht funktionieren. Und die zentrale Geschichte, die Nekel und Hart erzählen, ist eben doppelt, aus meiner Sicht zumindest. Erstens ist es diese Neuheit, die verkündet wird. Und zweitens ist es die Auseinandersetzung mit der Bedeutung des gesellschaftlichen Arbeiters. Diese Auseinandersetzung kommt eher herein über die Kritik an der ursprünglichen Vorstellung von Befreiungssubjekt im Operaismus aus der feministischen Diskussion. Und so setzt auch dann die Foucault-Deleuze-Rezeption ein, weil dann geht es um Netzwerk und Macht in diesem Zusammenhang. Was aber diese Seite der Arbeit betrifft, die mich jetzt persönlich besonders interessiert, hat die Kritik von Nagel und Hart eben, die sich auf eine ähnliche Position eben stellen wie Tronti in den 60er Jahren, wenn man so will, mehrere Dimensionen. Und die erste, ich will jetzt ein paar aufzählen, dann können wir so ein bisschen diskutieren und dann auch zum Schluss nochmal meine Meinung dazu sagen. Die erste Dimension ist, sie bezieht sich auf eine Debatte um Entgrenzung. Also schon, wenn man das so macht, wie die Operaisten das tun, nämlich die Entwicklung, die historische Entwicklung in dieser ökonomistischen Vorstellung zu hinterfragen, dann ist sozusagen der erste Punkt der Entgrenzung nicht, wenn irgendein Manager in Deutschland oder Frankreich entdeckt, dass es eigentlich eine ganz geile Idee ist, die Stechuhren abzuschaffen und die Arbeiter so lange zu arbeiten zu lassen, wie sie wollen, weil dann machen sie nie Feierabend, sondern die Entgrenzung fängt an aus dieser Sicht in dem Augenblick, in dem die Kämpfe selbst entgrenzt worden sind in den 1968er Jahren. Also das, was ich vorhin erzählt habe über die Ausweitung der proletarischen oder der Klassenkämpfe in der Wahrnehmung der Operisten von der Fabrik in die Gesellschaft, also in die Supermärkte und Mietshäuser, das ist sozusagen wäre im operistischen Sinne die erste Idee von Entgrenzung. So kommt auch zustande, dass Negri und Hart schreiben können, also immer so auf so eine Art über Klassen, also alles als Klassenkampf begreifen, was Veränderung ist eigentlich, was sehr problematisch ist, aber das ist sozusagen diese Idee dahinter, die dahinter steckt. Negri hat schon, wie gesagt, 1981 einen großen Aufsatz geschrieben über gesellschaftliche Arbeit, in dem genau das verhandelt wird, viel lange bevor es in der Arbeitssoziologie oder sonst wo Diskussionen über Entgrenzung gab. So, ne? Der zweite Aspekt dieser Entgrenzungsdiskussion ist das, was so in jüngster Zeit diskutiert wird, auch aus dieser Richtung zum Teil, nämlich eine Debatte über die Bedeutung von urbanen Räumen. Und auch da gibt es in dem letzten Commonwealth, in dem letzten Negri-Hart-Band eine interessante Passage, also vielleicht eine der interessantesten Passagen, die in der behauptet wird, dass die Arbeit jetzt mittlerweile so diffus geworden sei und sich so entgrenzt hätte, dass im Grunde genommen alle Tätigkeiten in Wert gesetzt sind, tendenziell, also eine totale Subsumierung der Arbeit stattgefunden habe und sich dieses auch auf die Externalitäten bezieht, die in der Stadt produziert werden. Also alles, was wir machen, auch wenn wir hier sitzen und jetzt diskutieren gleich hoffentlich über das, was ich euch hier erzähle, ist im Grunde genommen ein Teil der in Wertsetzung der Welt und ist eigentlich gar nicht mehr zu trennen in der Logik zwischen Lohnarbeit und Tätigsein in allen möglichen Formen im städtischen Raum. Das ist sozusagen die zweite Idee der Entgrenzung, die ziemlich wichtig ist, weil in dem Kontext wurden auch einige Texte veröffentlicht in den letzten Jahren. Nicht nur diese kurze Passage bei Negri und Hart, sondern auch Sandro Mezzado und Andrea Fumagalli haben letztes Jahr im Zusammenhang mit Grundrisseleuten so ein Sammelband herausgegeben, in dem genau die Finanzkrise unter diesen Aspekten beurteilt wird. Und das ist nicht zuletzt für uns auch wichtig, weil diese Parole, die Stadt ist unsere Fabrik, ist ja eine, die bekanntermaßen jetzt in Hamburg auch in den letzten Jahren ziemlich durch die Gegend gehallt ist. Also das bezieht sich teilweise auch auf solche Ideen. So, das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene ist die Debatte über Wissensarbeit. Und da würde ich sagen, könnte man relativ lückenlos in dieses alte Subjekt ein neues Subjekt einsetzen. Das Problem ist, dass also aus meiner Sicht, das ist jetzt ein bisschen Antwort auf diese 14 oder was Fragen, die mir vorher vorgelegt worden sind. Das eine Problem bei dieser Debatte über die Debatte über Wissensarbeit als Befreiungssubjekt schließt eigentlich an, nochmal an die Rezeption der Grundrisse, in der von dem Widerspruch nicht nur im traditionellen Stufenmodell zwischen Produktivkräften und Produktionsmitteln die Rede ist, sondern auch von dem Widerspruch zwischen dem autonom generierten Wissen, das am Arbeitsplatz immer bedeutender wird oder in der Arbeit überhaupt, nicht nur am Arbeitsplatz, ist ja gar nicht mehr betrieblich bezogen, immer bedeutender wird und der, Zitat Negri, parasitären Funktion der kapitalistischen Kontrolle der Produktion. Also dieser Widerspruch wird da ausgearbeitet, wird sehr stark zugespitzt. Was herauskommt, sind eigentlich zwei Sachen. Das erste ist, dass eine sehr stark produktivistische Argumentation eingeführt wird. Also alles, was Tätigsein ist, ist Arbeit. Und das andere ist, dass wieder so ein Befreiungssubjekt eingeführt wird, was sehr homogen zu sein scheint. aber eigentlich keine Empirie kennt. Also es gibt zwar Versuche, das empirisch auszufüllen, was damit gemeint ist, wenn jetzt dieser Wissensarbeiter plötzlich die Rolle des Massenarbeiters übernehmen soll. Und das ist auch eine andere, anders besetzte Position als die, die es eben historisch gab. Also diese Position ist zum Beispiel nicht mehr dequalifiziert. Und trotzdem ist es sozusagen sehr stark sozusagen mit so einer Vorstellung von allseitiger Produktivität geprägt. Und eigentlich ist die Vorstellung von Produktivität und Befreiung in diesem Denken auch verknüpft. Das wiederum unterscheidet den alten vom neuen Operaismus, weil im alten Operaismus ist die Idee von Befreiung die Negation der Arbeit eigentlich. Während bei Negri, gerade in den neuesten Texten, ist die Idee von Befreiung, dass sich die Produktivität, die Arbeit eigentlich hat, unsere alltägliche Arbeit, ausweitet auf die Welt und dadurch sozusagen die Ketten sprengt, die die kapitalistische Form der Kontrolle über sie erlegt. Also das ist sozusagen eine Veränderung. Trotzdem ist diese Positionierung und die Vorstellung von Subjekthaftigkeit eigentlich auch auf eine gewisse Weise ziemlich ähnlich. Abschließend zu dieser Diskussion um Negri und Hart. Also mir geht es so, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das überhaupt rezipiert habt. Ich fand, das waren jetzt nur zwei Punkte, das ist bestimmt unvollständig. Man könnte auch über viele andere Sachen noch reden. Und ich habe jetzt bestimmt nicht alle 14 Fragen beantwortet. Also meine Position zu Negri und Hart ist so ein bisschen so, dass ich am Anfang, also in den ersten 2000er Jahren, fand, dass die radikale Linke, aber vor allen Dingen so auch die parteiförmig organisierte Linke und so Zeitschriften, die aus dem DKP-Spektrum ursprünglich kommen, oder der Sozialismus oder so, die haben dann ja so Verdikte über Negri ausgesprochen, die so einen Klang hatten, sowas darf man gar nicht diskutieren. So, ne? Ich fand, das hatte ganz stark so einen Aspekt von, wenn ihr sowas denkt, dann stellt ihr aber unsere gesamte politische Konzeption in Frage, die natürlich immer noch auf Gewerkschaften und Kernbelegschaften letztendlich in gewisser Weise setzt, übrigens viele bis heute. Und was man ja faktisch sagen muss, ist, dass sowas wie Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen, neue Bedeutung informalisierter Arbeit und eine neue Arbeiterinnenklasse auch wirklich gibt. Also es gibt offensichtlich eine Neuzusammensetzung, das kann man empirisch belegen, und ich fand es damals schon falsch, da einfach zu sagen, das ist alles Quatsch, das gibt's nicht. So, ne? Es war aber eine Tradition, dass im Grunde genommen die Prekarisierungsdiskussion, die im Blauen Montag seit den 90ern geführt wurde und in der Wildcat seit den 80ern, dass die eigentlich von diesen eher traditionellen Arbeiterbewegungskräften immer als crazy wahrgenommen wurde. Das wird heute bestimmt nicht mehr so gesagt, dafür wird aber auch nicht mehr über Negri diskutiert, oder jedenfalls nicht mehr so viel, weil auch mir ging das so, dass ich fand es erst interessant und wichtig, auch also jetzt Negri und Hart, die Diskussion dieser Texte zu verteidigen. Dann ging es mir so, dass ich zunehmend diesen Produktivismus und diese überschwängliche Vorstellung, darüber habe ich jetzt noch gar nicht geredet, von Multitude und neuem Klassensubjekt, das sich dann vielfältig zusammensetzt und so weiter, aber trotzdem immer noch so viel gemeinsam hat mit den alten Geistern des Operismus, die man da beschwört, eigentlich ziemlich problematisch fand. Und vor allen Dingen den Produktivismus und auch so eine Vorstellung wie das Kapital ist parasitär, finde ich persönlich total problematisch. Und zum Schluss fand ich es nur noch langweilig. Und das sind so die letzten zwei Jahre. Und deswegen würde ich gerne über alles Mögliche diskutieren, aber möglichst nicht so viel über Textstellen bei Negri, weil das könnt ihr dann gerne machen. Aber mittlerweile finde ich es auch konzeptionell schwierig, und ich glaube, man muss sich da ein paar neue Sachen ausdenken. Auf jeden Fall ist die Diskussion, glaube ich, die Teilnahme heute spricht dagegen, das stimmt empirisch, aber die Diskussion ist, glaube ich, nicht mehr so wichtig wie vor 10 Jahren. Damit bin ich jetzt erstmal durch.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, also jetzt gäbe es natürlich die Möglichkeit, beschriebene Zettel nach vorne zu geben. Es gibt auch die Möglichkeit, das bereitgestellte Saalmikrofon zu benutzen. Es gibt natürlich auch, wie immer, die Möglichkeit, Verständnisfragen zu äußern. Vielleicht Dinge, die nicht ganz so klar geworden sind, nochmal sich näher heranzuholen.
Uiuiui, mit Kabel. Gut, mir ist natürlich bei den Wissensarbeitern so als Assoziation aufgefallen, ich habe vor 2 Wochen an einem Kursus teilgenommen, in so einem Gründerzentrum, wo so unternehmerisch tätige Menschen sich mit Hilfe von Moderation und Coaching und so weiter meinen, selbst verwirklichen und dabei wirtschaftlichen Erfolg haben zu können, und muss gestehen, dass ich also sowas von angewidert war, wie praktisch da eine Ideologie herrscht von, wenn man wirklich will, kann man alles. Und wie also negiert wird, dass es gesellschaftlich-politische Rahmenbedingungen und Strukturen gibt, dass ich also eigentlich fast sagen möchte, mit dem möchte ich eigentlich nichts zu tun haben. Aber die Frage ist dann eben, von welchen Wissensarbeitern sprechen wir denn dann?
Ja, ich hätte einen Punkt. Weniger eine Frage, sondern ein bisschen Verwunderung darüber, wie du das Ende mit deinem Vortrag zusammenbringst. Also erstmal völlige Zustimmung zu der Skepsis gegenüber dem Produktivismus. Aber wenn man die hat, diese Skepsis, da könnte man hergehen und das so schön wütend machen wie Detlef Hartmann, ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst du wahrscheinlich, und dann sagen, das ist ein riesiger Verrat am Operaismus. Aber irgendwie geht es doch nicht auf. Also irgendwie beschleicht einen doch auch bei so einer Erzählung wie deine jetzt die ganze Zeit das Gefühl, ist das nicht eine riesige intellektuelle Selbsttäuschung, die dieser Operaismus da ist. Also wenn man mit einem Zitat da mal kommt von hinten, dann heißt das doch, wir haben ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr das Proletariat in seiner empirischen Masse betrachtet, sondern nur noch den kleinen Teil, also eben jung, migrantisch, wütend, nur den kleinen Teil, der uns überhaupt noch irgendwie zugehört hat. Und darauf haben wir unsere Theorie aufgebaut. Das heißt, das ist eine Theorie, die von vornherein aus ihrem Gegenstand ausschließt, dass das Proletariat auch konformistisch werden kann. In welchem Maße es das jetzt macht oder sowas, ist völlig egal. Und dieses Streichen des Konformistischseins zugunsten dieser völlig überdrehten Idee, dass das Proletariat die ganze Welt vor sich hertreibt, ist doch schon an sich ein Problem. Und es ist doch überhaupt nicht verwunderlich, dass man dann in so einer Situation wie heute, wo man mit dieser Theorie erklären müsste, oder man müsste irgendein Subjekt finden, was das Kapital in die riesige Krise, in der es zurzeit drin ist, getrieben hat, und man findet einfach nichts. Man findet irgendwie Kleinstwiderstand an Unis, auch ansonsten irgendwie ab und zu mal einen wilden Streik oder sowas, aber nichts, was auch nur ansatzweise die Dimension hat, die es haben müsste, damit diese Theorie irgendeine sinnvolle Aussage über die Wirklichkeit noch macht. Und insofern würde ich sagen, ist diese Konstellation, die du am Ende dargestellt hast, irgendwie ein Urteil über den ganzen Operaismus und sagt, da ist von Anfang an was schiefgelaufen.
Ich habe da auch eine Frage, weil du hast in deinem Referat interessanterweise erwähnt, dass sich diese Bewegung ja in dem industrialisierten Norditalien vor allem fixiert hat oder sich da entwickelt hat. Und da hätte ich die Frage jetzt, heute ist ja genau das der Raum Norditalien, wo sich dieser Neofaschismus oder neue Faschismus in Italien entwickelt, wo diese Neofaschisten ihre Hauptbasen haben, ob du das irgendwie erklären kannst, warum sich das da gerade so heute schrecklich herauskristallisiert.
Ach so, ich wollte zu dir sagen, zu dem Vorwurf, dass irgendwie der Operaismus so einen Fokus auf einen Arbeitertypus oder einen Teil der Arbeiterklasse setzt und da deswegen den ganzen konformistischen Rest irgendwie ausschließt. Ich finde das schon irgendwie, wenn man sich als Revolutionär mit Arbeiterklasse beschäftigt und einen Teil der Klasse sucht, der vielleicht irgendwie das am ehesten vorantreiben kann, der so eine Ausstrahlungskraft auf andere Teile der Klasse hat, dann ist das vielleicht so ein erster Schritt, um irgendwie aus dieser Isolierung von Theoriezirkeln oder so rauszukommen. Aber ich glaube nicht, dass der Massenarbeiter dann bei sich stehen bleibt und nicht irgendwie andere Leute mit sich mitreißen hätte können.
Also das, was jetzt zuletzt gesagt ist, teile ich irgendwie, glaube ich, ziemlich stark. Also erstmal so als vorwissenschaftliche Aussage, weil ich glaube, dass das, was wir aus diesen Geschichten aus den 60er, 70er Jahren eigentlich vielleicht lernen könnten, ist, es gibt eine bestimmte Tradition der Offenheit gegenüber Veränderungen in der Zusammensetzung der Klasse, die in den parteiförmigen Organisierungen nicht vorhanden war. Da gab es klare Vorstellungen davon, was der Arbeiterkader während der Arbeit macht und in seiner Freizeit und wer ansprechbar ist, welche Potenziale sozusagen, also umgekehrt natürlich, ist ein bisschen Spiegel auch natürlich gleichzeitig zu den unorthodoxen Strömungen, der gleichzeitig sozusagen auch das historische Befragungssubjekt war und der auch eigentlich nicht konformistisch werden konnte, sondern immer noch als Subjekt angesprochen worden ist. Und da ist natürlich die Tatsache, dass in dieser operistischen Tradition, aber auch in anderen Traditionen jetzt in Frankreich, die jetzt unter anderen Images und Vorstellungen angetreten sind, ist natürlich eine ganz wichtige Sache, dass überhaupt gesehen wird, dass die Arbeiterinnenklasse oder das Proletariat sich verändert, und zwar in verschiedene Richtungen. Es wird konformistisch, es ist ein Problem, das ist auch untertheoretisiert gewesen immer, ist auch heute noch ein Problem in der Auseinandersetzung, zum Beispiel zwischen Negri und Paolo Virno, der dann natürlich sagt, dass die Multitüde auch rechtsextrem sein könnte. Das ist auf jeden Fall ein Problem, das würde ich auch sagen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich eine hohe Qualität aus meiner Sicht die Offenheit für Veränderungen. Und das Problematische daran ist, dass diese Veränderungen dann so homogenisiert und auch stark projiziert werden. Im Zusammenhang der Verwissenschaftlichung dann auch noch mehr projiziert werden, weil es eine Trennung gibt zwischen Aktivismus eigentlich und Wissenschaft dann an einem bestimmten Punkt, die systemisch einfach vorhanden ist und dann aber auch in diesen Zirkeln eben stattfindet. Und ich finde aber diese Offenheit einfach ganz wichtig und das, was ich vorhin gesagt habe über Prekarisierung zum Beispiel, ne, das ist mir jetzt nochmal aufgefallen, als ich die Wildcat-Texte, die alten, gelesen habe. Also, dass die Wildcat schon in den 80er Jahren von Prekarisierung so gesprochen hat und sie alle verrückt erklärt haben, das spricht jetzt nicht für die leuchtende Prognostizistik irgendeiner politischen Gruppe, aber es spricht dafür, dass es eine gewisse Offenheit für gesellschaftliche Tendenzen gibt und dass sozusagen diese Vorstellung in Deutschland Kernarbeiterschaft gewerkschaftlich organisiert, ist das Zentrale, das sowohl sozusagen den Kapitalismus stützt, auch, als auch gegebenenfalls vielleicht irgendwann mal gegen ihn protestiert, dann eben schon zu einem Zeitpunkt stark in Frage stellt, indem man in der Regel selbst in der Linken oder in der radikalen Linken an viele andere Sachen gedacht hat, nur daran nicht. Also sowas finde ich schon wichtig. Und ich glaube auch, dass diese Strategie der militanten Untersuchung, wenn man, wie auch immer man das, ich habe ja angedeutet, dass es auch problematisch sein kann, dass man auch genau gucken muss, glaube ich, wer da Beobachter und wer Beobachteter ist und so weiter. Und dass es diese Trennung zwischen Forschenden und Beforschten immer gab und die nie richtig gelungen ist, selbst in den militantesten Untersuchungen sie aufzuheben. Aber trotzdem ist der Ansatz, überhaupt erstmal zu untersuchen, in der Linken irgendwas zu untersuchen mit einer offenen Fragestellung und von Subjekthaftigkeit von den Menschen, der Menschen auszugehen, die da sozusagen mit denen kommuniziert wird, das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Geschichte. Und das ist auch was, was ich an einigen Projekten, jetzt zum Beispiel das Euromail, der auch immer noch sagen würde, das ist ein sinnvoller Ansatz, erstmal zu fragen, bevor man Antworten formuliert. Also so in dieser Einfachheit formuliert. Aber es ist eben in der Linken nicht selbstverständlich. Und ich glaube, diese Situation haben wir eben heute noch. Und dieses Erstaunen darüber, dass es dann was Neues gibt auch tatsächlich, dass es eine neue stadtpolitische Bewegung oder eine neue Situation in Betrieben gibt, die X-Subunternehmen beschäftigen, Werkverträge verteilen, Leute beschäftigen zu Niedrigstlöhnen und auf eine ganz andere Weise vernutzen, die ist natürlich total wichtig und das finde ich im Moment auch noch immer aktuell einfach sehr bedeutend. Die Auseinandersetzung, die hier geführt worden ist, zum Beispiel in Hamburg mit dem Neupack-Streik, auch wenn dieser Streik jetzt gnadenlos schlimm auszugehen scheint und die Ergebnisse nicht so sind, wie man sich das eigentlich wünscht, aber das ist eine Auseinandersetzung mit einer sozialen und Beschäftigtengruppe, die es eigentlich normalerweise in der Linken auch nicht gibt. Deswegen ist es total wichtig. Oder keine Ahnung, dass Linke sich im Betrieb versuchen zu organisieren, finde ich immer noch entscheidend. Und ich glaube, im Gegensatz aber zu anderen Richtungen im Postoperaismus, jetzt so Negri, ich glaube, dass der Betrieb eben auch immer noch eine wichtige Instanz ist. So, ne? Das würde dann wieder auch einen Unterschied markieren. Oder um noch ein Beispiel zu nennen, ein letztes Beispiel vielleicht, das, was Sie in Wilhelmsburg da so gemacht haben, zu versuchen, jetzt die Gentrifizierung nicht nur als Problem der Kaffee-Latte-Zone im Reiherstiegviertel zu begreifen, sondern auch als Problem von überwiegend migrantischen Leuten im Bahnhofs- und Corvallisviertel, die unter entsetzlichen Wohnbedingungen leben. Das finde ich auch einen zentralen, ganz, also zentralen, zentral ist nichts, aber meinetwegen dezentralen, aber wichtigen Ansatz, der auch immer noch unterbelichtet ist, glaube ich. Deswegen finde ich diesen Traditionsbezug als Traditionsbezug schwierig, aber ich finde trotzdem, dass es einige Elemente in den Auseinandersetzungen schon seit den 60er Jahren gibt, bei denen es sich lohnt, nochmal nachzugucken und sich das anzugucken, ob man nicht gegebenenfalls sich davon inspirieren lassen könnte. Jetzt Negri, ich sage gleich noch was zur Aktivierung, aber jetzt zu Negri wollte ich nochmal sagen, ich glaube, dass diese, ich nenne das jetzt mal überspannten Begriffsbildungen, teilweise so ein Produkt sind des Hypes, den es gab. Also ich glaube, das sind ja Bestseller gewesen. Der Verlag, in dem ich immer veröffentliche, ärgert sich ziemlich, dass er das Buch damals nicht veröffentlicht hat. Aber natürlich ist es dann auch modern geworden und dann entfernt sich diese Wissenschaft, die da gemacht wird, noch mehr von sozusagen der Vorstellung von realen sozialen und politischen Bewegungen auf so einer Grundlage. Es findet eine Art Vermarktlichung von Wissenschaft statt und die betrifft auch solche Texte. Und ich glaube, das kann man auch sehen, wenn man die drei Bände liest. Also Empire ist wesentlich interessanter als Commonwealth, finde ich. Und eine Seite, die dieses auch befördert, ist so ein bisschen skurrilerweise oder paradoxerweise, auch gerade sozusagen diese alte linksradikale Männergestik, immer sagen zu müssen, was die Zukunft bringt. Und dann so Begriffsbildungen wie Multitude zu entwickeln, die was beschreiben, aber in Bezug auf die politische soziale Realität oft nur identitär handelbar sind. Also man kann sich als Multitude empfinden oder man kann es auch bleiben lassen. Man kann auf seiner Bewegung das schreiben oder auch nicht schreiben. Aber die konkrete, dahinter verschwindet dann oft die konkrete soziale Zusammensetzung dieser Bewegung, mit der man sich eben auch beschäftigen muss. Und gerade wenn ich sage, Neupark oder Corvallisviertel und so ist interessant, dann will ich damit auch sagen, was wichtig ist, ist jetzt zum Beispiel bei der Recht auf Stadtbewegung oder bei anderen politischen Projekten, deren Ansätze ich eigentlich sehr teile, zu gucken, was sind eigentlich die blinden Flecken und was wird da nicht gesagt und wer spricht da für wen. Das ist also sozusagen was, was man da auch irgendwie berücksichtigen muss, durch so Sammelbegriffe und großhistorische Tendenzen hindurch erscheint das immer alles gleich. Und ich finde das ganz krass, jetzt beim letzten Buch von Negri und Hart, das habe ich auch irgendwo aufgeschrieben, dass dann vollkommen die Kriterien verloren gehen und dass sozusagen die Unterschiede zwischen Situationen in afrikanischen Ländern und prekarisierten Wissensarbeitern im Schanzenviertel also ideologisch völlig verwischt werden, obwohl es völlig unterschiedliche gesellschaftliche, soziale und auch materielle Situationen sind. Und das finde ich hochproblematisch, weil ich glaube, der Bezug wird gerade so nicht hergestellt zu diesen Bewegungen, sondern wird verwischt. Also das wäre sozusagen eine meiner Kritiken an dieser Vorstellung von Zusammenhang von weltweitem Prekariat, die es da auch gibt. Zu dieser Aktivierungspartizipationsgeschichte, das, was du da vorhin gesagt hast, das finde ich auch total entscheidend. Und also was man schon auch nach wie vor, also was ich jetzt nicht zurücknehmen würde im Vergleich zu 2003 oder 2002, ist so die Auseinandersetzung mit solchen Fragestellungen, weil ich glaube schon, dass wir gerade in der Bundesrepublik und auch in den nordeuropäischen Ländern überhaupt in den letzten Jahren zunehmend so ein Aktivierungsregime wirklich bekommen haben, in dem du und ich uns gar nicht mehr aussuchen können, ob wir jetzt am Coaching teilnehmen oder nicht, sondern es ist einfach Teil der gesellschaftlichen Lebenswelt und wir können es zum Kotzen finden und ablehnen, aber es ist eben einfach was zur Inwertsetzung der wahren Arbeitskraft jetzt systematisch dazugehört und gemacht wird bei Strafe des Verlustes der Reproduktionsfähigkeit. Und das ist natürlich eine Tendenz, die auf die Negri und Hart und so weiter auch hinweisen, die ich aber auch für ganz zentral halte. Oder auch die Frage nach Partizipation im städtischen Raum. Also das ist auch eine Frage, die dort angesprochen wird, die, glaube ich, in den Mittelpunkt unserer politischen Auseinandersetzung gehört und von der nicht gesagt werden kann, naja, es hat ja mit der Arbeiterklasse nichts zu tun. Und deswegen ist es immer noch sozusagen sekundär und abgeleitet und wird so unter dem Stichpunkt Reaktivierung von Erwerbslosen verhandelt oder als vielleicht sogar auch als Erwerbslosenbewegung, die es aber nicht mehr ist. Also es gibt im Moment in der bundesdeutschen Gesellschaft, gerade in der bundesdeutschen Gesellschaft, aus meiner Sicht zumindest, einen fließenden Übergang von nicht existenzsichernder Arbeit, Erwerbslosigkeit, prekarisierter Arbeit in allen möglichen Formen und Lohnarbeit in relativ abgesicherten Formen, der sozusagen biografisch ständig wechselt und durch dieses Aktivierungs-Partizipationsregime auch vermittelt wird. Also das ist eine ganz, glaube ich, eine ganz zentrale Frage. Und ich glaube, dass da es auch wichtig ist, das richtig zu beschreiben. Also von daher würde ich dir, eigentlich weiß ich nicht, ob du das sagen wolltest, aber eigentlich würde ich zustimmen, dass das ganz zentral ist. Und ja, Italien und Faschismus, das weiß ich nicht. Ich bin kein aktueller Italien-Spezialist, da müsste man vielleicht andere Leute fragen. Christine Karls zum Beispiel, die in Krisenprotesten einen sehr schönen Artikel geschrieben hat über die sozialen Bewegungen in Italien im Moment. Aber was mir auffällt, wenn ich diese Artikel lese, dann stelle ich irgendwie fest, dass in Norditalien eben so beides existiert. Es existiert sowohl eine relativ starke Bewegung der Prekarisierten, die linkspolitisch sozusagen orientiert ist, und es existiert dieser Neofaschismus und vor allen Dingen natürlich auch das, was so ein Regionalismus ist. Und das existiert gleichzeitig. Und ich glaube, es lässt sich auch nicht, möglicherweise nicht allein so beschreiben, was hier ja oft nahegelegt ist, das sind sozialdemokratische Kernbelegschaften, die ins Lager der Rechtspopulisten überwechseln, weil sie unzufrieden sind mit der Entwicklung der Lebensbedingungen der Kernbelegschaft oder auch Ressentiments gegen neue Formen von Migration haben und so weiter. Sondern man kann es eigentlich auch schon so als authentischen Ausdruck möglicherweise beschreiben von einer neuen Form von Selbstständigkeit und Kleinunternehmertum. Und ich finde da einfach ganz wichtig, da eben Wirner zum Beispiel gut zuzuhören, der dann eben an der Stelle sagt, naja, diese Organisationsformen, die so vielfältig dezentriert sind und mit neuen Methoden und so weiter auch arbeiten, müssen nicht unbedingt linkspolitisch sein. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Aber sonst kann ich dazu eigentlich nichts sagen. Also auch zu diesen Entstehungsbedingungen der Bewegung in Norditalien müsste man einfach vielleicht jemand anderen fragen.
Also ich für die Diskussion einfach mal weiter. Also wenn man das macht, so wie ihr beiden jetzt, also du hier, dann reduziert man Theorie doch aber eigentlich auf eine intellektuelle Bearbeitung von Kampfwissen. Also wen muss ich ansprechen? Natürlich, man fragt sich, man spricht natürlich Leute an, irgendwie, die, von denen man merkt, die haben irgendwas gegen diese Bedingungen. So, aber Theorie ist doch auch noch was ganz anderes. Es ist doch auch noch, nach welchen Gesetzen verläuft denn diese Gesellschaft? Was sind denn die Bedingungen, unter denen man kämpft? Was kann im Verlauf dieser Gesetzmäßigkeit, immer mal unterstellt, es gibt sowas Ähnliches wie das Wertgesetz, es gibt objektive kapitalistische Verhältnisse, was kann man unter denen fordern, was ist überhaupt der Punkt, an dem etwas revolutionär ist? Also solche Fragen kann man doch nur dann stellen, wenn man sich jenseits dieses unmittelbaren Praxiswissens über die Welt fragt, wie die Welt verfasst ist. Und da ist der Operaismus ja tatsächlich so weit gekommen, zu sagen, das Wertgesetz hat sich, also eben mit Negri Hart, das Wertgesetz hat sich in Biopolitik aufgelöst und ähnliche Dinge. Und wenn man solche Sätze sagt, dann kann man natürlich überhaupt nicht über aktuelle politische Zustände etwas aussagen, wenn das Wertgesetz einfach mal sagt, ich bin jetzt aber mal in einer schweren Krise und mich hat kein Arbeitersubjekt oder was auch immer für ein Subjekt da reingetrieben, sondern ich bin das von mir aus. Also ich spreche jetzt sozusagen mal aus der Perspektive dieses Subjekts, dann hat man doch wirklich einen riesigen Mangel in der Theorie festgestellt. Und wenn man dann noch feststellt, naja, mir sagt da so ein Genosse, das, was du da in Empire, also ich spreche jetzt aus der Perspektive Virilios gegenüber Negri, was du da in Empire geschrieben hast, diese Zusammensetzung kann auch faschistisch sein, dann muss man sich doch fragen, ob da nicht vorher ein paar Differenzierungen verloren gegangen sind, dass das so einfach passieren kann. Das ist ein riesiger politischer Widerspruch, für den man sich doch wenigstens interessieren müsste. Und das sehe ich aus dieser Richtung überhaupt nicht. Dieser Widerspruch wird immer neu zugekleistert.
gab es noch eine Wortmeldung.
Also ich würde mal sozusagen auch den direkt auf dich bezogen, ich würde den Postoperismus überhaupt nicht beschränken auf Negri und Hart. Ja, also Negri und Hart verabschieden tatsächlich bis zu einem gewissen Maße das Wertgesetz, gibt aber genauso Leute, die sich in einer operistischen Tradition verstehen, die sehr wohl noch sozusagen darauf bestehen, okay, das Wertgesetz ist ein strukturbildender Moment in der kapitalistischen Gesellschaft. Also so immer nur auf Negri Hart. Also ich glaube auch, dass das falsch ist, was sie tun. Und da gibt es eine ganze Menge Leute, die das so sehen. Deshalb würde ich das nicht so beschränken und dann sozusagen das Kind mit dem Bade ausschütten, weil so das Ausgehen von Kämpfen ist ja schon, glaube ich, etwas, was dem Post- oder dem Operismus, der operistischen Tradition zugute zu halten ist, weil sie damit sozusagen die Subjektivität der Menschen und ihre eigenen Widersprüche, sozusagen in denen sie ja leben, die sich auch überkreuzen in der eigenen Person, durchaus ernst nehmen und nicht von außen herantreten und sagen, so muss es sein, weil so sozusagen die Gesetze der kapitalistischen Akkumulation sind. Also das ist, glaube ich, schon die große Stärke, die operistische Tradition zu bieten hat.
Vielleicht mal nur eine Frage in die Runde. Es gab vor 4-5 Jahren mal so eine Initiative, die militante oder aktivierende Befragungen im Gesundheitswesen auch hier in Deutschland machen wollte. Ich hatte nur ganz am Anfang kurz Kontakt damit und habe ihn nachher verloren und habe so das Gefühl, das ist sang- und klanglos untergegangen. Oder weiß jemand noch, ob da was raus geworden ist?
Also viele aktivierende Befragungen gehen sang- und klanglos unter. Und das hat aber viele unterschiedliche Ursachen. Diese auch, glaube ich. Ich weiß jetzt auch nicht so viel über das Schicksal. Es sich oft mit der Kampagnenförmigkeit linker Politik verbindet. Und ich glaube, dass nach wie vor wichtig ist zu sehen, dass sich aktivierende Befragungen in diesem Sinne aber eigentlich nicht kampagnenförmig organisieren lässt. Also das ist ein Problem. Also es gab ja zahlreiche solche Projekte in den letzten Jahren, die auch so annonciert waren. Und mein Gefühl dazu ist, je mehr sie annonciert werden und je stärker sie artikuliert werden als aktivierende Befragung, desto weniger können sie das wirklich leisten und desto weniger tragen sie dazu bei, dass das dann auch nachhaltig wird. Aber es kommen mehrere andere Probleme dazu, zum Beispiel die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse. Also wenn man versucht, das erlebe ich gerade jetzt an der Uni, ich bin da jetzt in der HWP noch bis Juli irgendwie beschäftigt und dann hört dieser Vertrag auf und ich mache jetzt sowieso aber schon auch viel was anderes und ich habe eigentlich in den 4, 5, 6 Jahren, die ich da gearbeitet habe, immer versucht, dieses Thema Prekarisierung auch mitzusprechen mit anderen Leuten zusammen. So, ne? Wenn du dann aber Kollegen hast, die ein Jahr im Betrieb sind oder ein halbes Jahr und Arbeitsverhältnisse, von denen man nie weiß, dass sie morgen, ob sie morgen enden oder nicht, braucht man eigentlich eine andere Form von Organisierung, das ist klar, als jetzt nur diese betriebsbezogene. Und was vor allen Dingen schwierig ist, ist sozusagen diese aktivierenden Befragungen anders zu machen als kampagnenförmig. Also es ist jetzt nicht nur eine subjektive Schwierigkeit, weil linke Politik in der Bundesrepublik eben oft, seitdem es neue soziale Bewegungen gibt, einfach kampagnenförmig funktioniert und weil man kann man dann kritisieren oder gut finden oder wie auch immer, sondern es ist auch eine objektive Schwierigkeit, glaube ich. Das könnte ich jetzt zu dieser aktivierenden Befragung sagen. Zu der Unmittelbarkeit, also das sind ja zwei, ich finde, das sind jetzt so zwei, die letzten beiden Beiträge waren so, finde ich, zwei Kritiken am Operismus, die auch sehr wichtig sind. Das eine ist die Kritik an der mangelnden Militanz der militanten Untersuchung, das andere ist die Kritik an dem unmittelbaren Bezug auf Kämpfe. Und ich glaube, darüber muss man wirklich mal nachdenken. Ich bin allerdings damit nicht fertig und vielleicht könnt ihr ja auch weiter darüber nachdenken. Ich kann aber auch keine endgültige gute Antwort darauf geben. Also ich glaube, dass es schon ein Problem ist, wenn das, was der Genosse vorher gesagt hat, ist zwar richtig, dass es eine große Qualität ist, sich überhaupt auf Kämpfe zu beziehen. Das ist irgendwie fraglos richtig. Aber natürlich entsteht daraus auch in meinen eigenen Arbeiten oft sowas wie jetzt, man kritisiert zwar diese Überhöhung des Subjekts und versucht sozusagen umsichtig mit so Begriffen wie Multitüde oder wie Karl-Heinz Roth das nennt, Multiversum umzugehen. Aber es ist schwierig, den Gesamtzusammenhang zu rekonstruieren, wenn man nur sozusagen diese Unmittelbarkeit der Kämpfe als Ausgangspunkt nimmt. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, das ist, ich mache jetzt ein bisschen Buchwerbung auch so nebenbei, merkt ihr hoffentlich nicht, vielleicht doch. Also bei Krisenproteste war so ein bisschen die Frage, wir haben eine Einleitung, das ist ein Buch, das besteht aus im Grunde genommen Darstellungen der sozialen Bewegungen und Sozialproteste in Griechenland, Spanien, Italien, Tunesien, China in 2011. Also eine Momentaufnahme, die vor allen Dingen dokumentarisch auch gemeint ist. Und wir haben versucht, dazu eine Einleitung zu schreiben und versucht, irgendwie zusammen nochmal zu rekonstruieren, in welcher Weise eigentlich die sozialen Kämpfe die Krise hervorgerufen haben, aber im breiten Sinne. Da geht es natürlich nicht nur um Arbeitskämpfe. Und natürlich kann man das immer rekonstruieren. Man kann auch sagen, zum Beispiel, wenn man jetzt über die Finanzkrise redet, es gibt so einen Prozess von, also gerade diese Immobilienblase ist ja in den USA entstanden, in dem an Leute, die keine Knete hatten, Kleinkredite, Hypotheken vergeben worden sind, die sie nachher nicht zahlen konnten. Eine Theorievariante ist zu sagen, jetzt wenn man über Ökonomie spricht, diese Kredite hatten auch die Funktion, also waren nicht nur einfach Finanzmarktkapitalismus, sondern auch die Funktion, den Übergang vom keynesianistischen, fordistischen Modell zu einem postfordistischen Modell zu verzögern und die sozialen Kämpfe, die damit zusammenhängen werden, unvermeidlich einigermaßen sozusagen im Griff zu haben, indem man sie verdünnt, wenn man so will. So, ne? Und dieses Verdünnen, das kennen wir auch viel in der Bundesrepublik, das ist, also ich glaube schon auch ein relevanter Punkt. Und insofern gibt es dann schon einen Bezug auf soziale Kämpfe, aber der ist eben sehr indirekt. Und zwar insofern indirekt, als dass die Ansprüche der Arbeitenden in den USA, davon ist dann konkret die Rede, aus den Arbeitsbeziehungen oder aus den Arbeitsverhältnissen werden immer geringer, die gewerkschaftliche Organisierung wird zerschlagen, seitdem Reagan an der Macht ist, und substituierend finden halt sozusagen diese kreditförmigen Modelle ihren Platz auf den Markt, und das zerbricht dann irgendwann an der tatsächlich mangelnden Massenkaufkraft. Das heißt, es ist sozusagen eigentlich keine Unmittelbarkeit, sondern eine Vermittlung von sozialen Prozessen, die aber auch sehr viel mit sozialen Kämpfen zu tun haben. Nur ist sozusagen das, was soziale Kämpfe in dieser Geschichte sind, einfach sehr verborgen. Und der Kampf ist die Auseinandersetzung um die fordistische Arbeitsgesellschaft, der in den 70er, 80er Jahren stattgefunden hat. Und natürlich, ich meine, es ist ja auch wirklich tatsächlich ja so, dass der Thatcherismus und die Reaganomics mit der Zerschlagung von Streiks anfangen. Nur dass ich will ja auch zustimmen an einem Punkt, nämlich es nutzt nicht besonders viel, das zu wissen. Weil also es ist in dieser Unmittelbarkeit, es ist irgendwie natürlich so, dass das richtig ist, das so zu analysieren und auch wichtig ist, das so zu analysieren, aber nur in so einem Moment, dass man versteht, dass soziale Kämpfe heute auch eine gesellschaftliche Bedeutung in so einem Sinne haben und diese historischen Kämpfe, also der Fluglotsenstreik in den USA oder der britische Minenarbeiterstreik, sind Kämpfe gewesen, die jetzt zumindest im letzten Fall eine Arbeiterklasse geführt hat, die zu diesem Zeitpunkt schon am Verschwinden war und ersetzt wurde durch neue soziale Konfigurationen. Also das ist natürlich trotzdem wichtig, sich anzugucken, und ich würde jetzt auch trotzdem verteidigen, bei der Finanzkrise nicht, also die Finanzkrise auch im Kontext von Klassenkämpfen zu versuchen zu begreifen, aber es ist eben sehr kompliziert, und ein Teil da würde ich dir recht geben, ein komplizierter Teil daran ist eben diese unmittelbare Vorstellung. Also sich vorzustellen, Klassenkämpfe sind unmittelbar gesellschaftlich, und das sind sie nicht, sondern es ist eben das Problem der Vermittlung ist hoch anzusetzen. Ich würde aber auch den Operismus insofern verteidigen, als dass zumindest wir in unseren Diskussionen in den so 80er, 90er Jahren diese Frage der Vermittlung und Regulation gerade in der Bundesrepublik immer sehr stark diskutiert haben. Und Regulation ist eben nicht dasselbe wie soziale Kämpfe, das ist klar. Und dass Arbeiter konformistisch sind, ja, ich weiß, ich habe ja erzählt, dass ich 10 Jahre als Drucker gearbeitet habe, also das würde ich dann unmittelbar sagen, dass ich das schon sehr gut nachvollziehen kann, wenn du das sagst. Dieses Ideal vom revolutionären Arbeiter, der so auf Grundlage seiner Klassenidentität revolutionär ist, das ist, glaube ich, was eigentlich wenig postoperistische Gruppen in den 80er, 90er Jahren vielleicht am ehesten die Wildcat noch mitgetragen haben, aber viele andere nicht mehr. Also da wurde schon die Ambivalenz gesehen. So. Und das jetzt Theorie, weil du gesagt hast, Theorie, also ja, das ist die Frage, was ist Theorie? Ich weiß nicht, ob wir uns darauf einigen können, was Theorie ist, aber ich glaube, da gibt es auch ein Problem. Also ich würde auch verteidigen zu sagen, was Theorie ist in so einem Zusammenhang, ist eigentlich tatsächlich erst zu bestimmen. So, ne? Bevor man setzt, Theorie erklärt die Welt, um anschließend einzugreifen, müsste man auch schon nochmal dem Gedanken nachgehen, dass es vielleicht manchmal andersrum ist. Also dass man manchmal vielleicht erst eingreift und dann, wie sagt der Wissenschaftler, induktiv sozusagen seine Theorie entwickelt, aus den sozialen Erfahrungen von sozialen Kämpfen heraus eben.
Ja, behalten wir das als Schlusswort, würde ich sagen, wenn es jetzt niemanden aus dem Anwesenden gibt, die gerne selber eins noch sprechen möchten. Dann bedanke ich mich, dass ihr alle so lange in der warmen Atmosphäre hier ausgehalten habt und hoffe natürlich, dass ihr alle auch wiederkommt am nächsten ersten Donnerstag im Monat zum Thema kritische Theorie. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Peter, dass er uns so anschaulich und lebendig auch unterhalten hat. Und das wollte ich auch alle gerne einladen, wenn ihr noch das Bedürfnis habt, nach einer Zweierunterhaltung gerne auch noch nach vorne zu kommen. Und ansonsten, ja, einen wundervollen Abend.
Wir hörten soeben in der von A-Quadrat Hamburg Kritikmaximierung sowie vom Freien Senderkombinat organisierten Intros-Reihe ein Referat vom 4. April 2013 aus der Roten Flora von Peter Birke zum Postoperaismus sowie die anschließende Diskussion. Bis Mai 2013 fanden die Intros an jedem ersten Donnerstag im Monat in der Roten Flora statt. Weitere Informationen finden sich unter der Website intros.blogsport.eu. Am Montag, dem 10. Juni, läuft im FSK dann die letzte Intros-Sendung der dritten Staffel. Zu hören gibt es den Vortrag von Roger Behrens zur kritischen Theorie aus dem Mai-Intro. Fast alle Teile dieser Reihe sind als Podcast über das Audioportal freieradios.net unter dem Suchbegriff Intros sowie auf der Intros-Website zu finden. Eine Sendung der Redaktion 3 des Freien Senderkombinats Hamburg zu erreichen per Mail an redaktion3@fsk-sh.org oder telefonisch über das FSK-Büro unter Nummer 040 43 43 24.